Als ich durch die Tür des einzigen Hotels gegenüber der Straße trat, lief mir ein Schauer den Rücken hinunter. Der Ort erinnerte mich an das alte Haus meines Großvaters mit abgenutzter Tapete, knarrendem Holzboden bei jedem Schritt und einem muffigen Geruch, der in der Luft lag. Ich war von Unbehagen überwältigt, hatte aber keine andere Wahl, als die Nacht hier zu verbringen, da mein Auto auf der einsamen Landstraße zum Dorf liegen geblieben war. Als ich mich dem Empfang näherte, wurde ich vom Manager mit einem freundlichen Lächeln begrüßt, doch ich konnte die tiefen Falten in ihrem Gesicht nicht übersehen. Sie reichte mir einen Stift und ein Anmeldebuch, und ich fragte mich plötzlich, wie lange es her war, dass jemand etwas in dieses alte Notizbuch geschrieben hatte. Nachdem ich meine Daten eingetragen hatte, gab mir die Frau einen rostigen Schlüssel und teilte mir mit, dass mein Zimmer die Nummer 38 im dritten Stock sei. Ich erinnere mich, dass ihre Stimme sanft und tröstlich klang, doch ein ferner Schimmer von Traurigkeit in ihren Augen zu erkennen war. Da der Aufzug außer Betrieb war, schlich ich mich die Treppe hinauf, und bei jedem Schritt, der durch den verlassenen Flur hallte, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Türen, an denen ich vorbeiging, knarrten und ächzten bei jeder Drehung. Endlich erreichte ich mein Zimmer, atmete tief durch und öffnete die Tür. Eine Welle von Feuchtigkeit schlug mir entgegen, und ich musste fast die Nase zuhalten, um nicht übel zu werden. Es war nahezu stockdunkel, und als ich das Licht einschaltete, fiel mein Blick auf ein kleines Bett, einen heruntergekommenen Schreibtisch und einen Kleiderschrank, der so abgemagert aussah, dass ich ihn am liebsten nicht geöffnet hätte. Ich ließ mich erschöpft aufs Bett fallen, begierig darauf zu schlafen, doch plötzlich begannen geheimnisvolle Flüstern den Raum zu erfüllen. Ich versuchte herauszufinden, woher das Geräusch kam. Es schien von überall zu kommen. Die Wände vibrierten, und ich hatte das Gefühl, dass etwas Unheimlicheres als ein simpler Erschütterungsvorgang im Gange sein könnte. Plötzlich vernahm ich ein schwaches Geräusch, als ob etwas sich abmühte, und ich drehte mich hastig um in der Erwartung, jemanden zu sehen, doch ich war völlig allein. Ich redete mir ein, dass es nur meiner Einbildung entsprang, doch meine Nervosität wuchs, als ich bemerkte, dass das Flüstern aus der Wand hinter mir zu kommen schien. Neugierig trat ich näher, suchte nach etwas Verstecktem und entdeckte ein kleines Loch in der Wand. Gerade als ich in Gedanken versunken war, drang ein kalter Luftstoß durch das Loch, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Der Raum kühlte spürbar ab, und ein Schauer durchfuhr mich, als ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Ablenkte mich der Wind, entfernte ich mich vom Kleiderschrank und begann, nach der Quelle des Geräuschs zu suchen. Da wurde mir bewusst, dass die Tür zu meinem Zimmer offen stand, und ein Schwall von Gedanken überflutete mich. Ich war mir sicher, dass ich sie geschlossen hatte. Vorsichtig ging ich zur Tür, streckte meinen Kopf in den Flur in der Hoffnung, etwas zu entdecken, das die Situation erklären könnte, doch alles war erdrückend still. Frustriert kehrte ich in mein Zimmer zurück, ignorierte das Loch in der Wand und legte mich wieder aufs Bett. Doch je länger ich dalag, desto deutlicher und beständiger wurden die Flüstern, sie kamen eindeutig aus den Wänden. Die Echos erinnerten mich an längst vergangene Ängste, die ich lieber vergessen würde. Plötzlich mischte sich ein schwaches Klopfen unter die Murmeln, als ob jemand durch das Unbekannte mit mir in Kontakt treten wollte. Ich dachte kurz daran, vielleicht käme das Geräusch von den Nachbarn und wünschte mir insgeheim, dass dem so wäre. Doch im Laufe der Nacht wurde das Flüstern immer intensiver und erfüllte den Raum mit einer unheimlichen Dringlichkeit. Ich erwog, hinauszugehen und der Rezeption zu melden, dass der Lärm aus dem Nebenzimmer unerträglich sei, doch mir fehlte der Mut dazu. Stattdessen vergrub ich mein Gesicht im Kissen, weinte leise und bat Morpheus um einen erholsamen Schlaf. Es schien, als höre er mir zu, denn bald ließ ich der Müdigkeit nach und schlief ein. In einem Moment plötzlicher Angst wachte ich jedoch mit einem Schreck auf und starrte erneut auf das Loch in der Wand. Die Neugier trieb mich dazu, näher zu treten. Obwohl ich zögerte, beugte ich mich schließlich hinunter und steckte meine Hand durch die Öffnung, in der Hoffnung, sie zu vergrößern. Doch meine Hand passte nicht hindurch, also zog ich sie zurück, um hinauszuschauen. Was ich sah, ließ mein Herz einen Schlag aussetzen. Zwei Augen starrten mich an. Vor Schreck erstarrte ich, drehte mich hastig um in der Hoffnung, nichts dergleichen zu sehen. Doch da waren sie wieder, diese Augen. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Horrorfilm gefangen. Als ich nach links blickte, fiel mir auf, dass das Nebenzimmer voller bunter Papageien war. Papageien! Es war surreal, und ich konnte nicht verstehen, warum in einem Zimmer neben meinem so lärmende Tiere sein sollten. Fest entschlossen herauszufinden, was hier vorging, rannte ich zur Rezeption und berichtete der jungen Dame, was ich gesehen hatte. Ich kann kaum glauben, was ich gesehen habe. Im Nebenzimmer sind Papageien, hoffte ich, dass sie mir Glauben schenken würde. Doch ihr Gesicht verhärtete sich und sie sagte kühl, wir halten hier keine Papageien. Ich versuchte zu erklären, dass es tatsächlich Papageien gab, die ein Chaos verursachten, doch sie blieb hart und erklärte, dass die Überprüfung belegter Zimmer nicht zu ihrer Politik gehöre und drehte sich dann schlichtweg weg. Frustriert und machtlos kehrte ich in mein Zimmer zurück, wo ich mich unruhig im Bett hin und her wälzte, während die Papageien weiter flüsterten und lachten, so dass jede Ruhe unmöglich war. Ich versuchte, die Kleiderschranktür zu schließen, doch das brachte nichts. Sie waren immer noch da und lachten mich aus. Ich fragte mich, ob die Bewohner des Nebenzimmers den Tumult ebenfalls hörten oder ob sie, wie ich, der Absurdität eines Hotels mit Papageien ausgeliefert waren. Die angespannte Stimmung verwandelte sich in eine schlaflose Nacht und ich konnte den Anbruch des Morgens kaum erwarten, um diesem Ort zu entkommen. Als ich endlich erwachte, war die Sonne bereits aufgegangen und ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Mit einem dröhnenden Kopf, schmerzenden Knöcheln vom ständigen Wälzen und dem einzigen innigen Wunsch, so schnell wie möglich davonzulaufen, packte ich meine Sachen, sprang direkt in mein Auto und beschloss, niemals wieder einen Fuß in dieses seltsame alte Hotel zu setzen. Es war der Sommer 2005 und nach meinem ersten Jahr an der Universität begann mir die Abwesenheit meiner neuen Freunde zunehmend zu fehlen. An einem Augustabend organisierte meine Studienfreundin Carla, die von außerhalb der Stadt gekommen war, eine Geburtstagsfeier in einem Motel und lud eine Gruppe von Freunden ein, um zusammen zu trinken und zu entspannen. Ich kam etwas zu spät an und um ehrlich zu sein, hatte ich seit meinem Studienbeginn kaum wieder angefangen zu fahren. Ich erinnere mich, dass ich damals noch etwas naiv war und dass mein freundliches Auftreten Fremde dazu brachte, mich anzusprechen und mir zu helfen, selbst wenn ich gar nicht in Schwierigkeiten war. Ich wollte unbedingt zu Carlas Party, also stieg ich ins Auto und machte mich auf den Weg zu dem Motel am Stadtrand. Das Gebiet, in dem sich das Motel befand, war einst ein Einkaufszentrum gewesen, wirkte aber jetzt ziemlich verlassen. Ich nahm an, dass Carla das Motel gewählt hatte, weil es günstiger war, aber es lag auch weit von der Universität und anderen interessanten Orten entfernt. Als ich ankam, fiel mir auf, dass sich nicht viele Autos auf dem Parkplatz befanden, aber ich ging trotzdem in den zweiten Stock, wo Carlas Zimmer war. Es war ein typisches Motelzimmer, ein paar große Betten, ein Badezimmer und ein alter Fernseher, nichts Außergewöhnliches. Carla lud mich ein und schenkte mir ein Bier ein. Aus Höflichkeit nahm ich einen Schluck, doch innerlich fühlte ich mich ein wenig fehl am Platz. Die meisten meiner Universitätsfreunde waren nicht da und die Gespräche wirkten ziemlich langweilig. Normalerweise sah ich mir gerne Filme an oder führte interessante Unterhaltungen mit meinen Freunden, doch hier saß eine Gruppe zusammen, die über belanglose Dinge plauderte und trank, was mich wenig unterhielt. Nach einer Weile wurde die Atmosphäre drückend und ich beschloss, dass es Zeit war zu gehen. Als eine kurze Stille einkehrte, sagte ich Carla und ihrem Freund Liam, dass ich gehen würde, und bedankte mich für die Einladung. Sie begleiteten mich zur Tür, und während wir auf dem Balkon standen und sprachen, hielt plötzlich ein Taxi direkt unter uns an. Ich schaute hinunter und sah einen Mann aus dem Taxi steigen. Das Merkwürdige war, dass er, sobald er den Boden betrat, stehen blieb und mich unablässig anstarrte. Der Mann zeigte keinerlei Mimik, und so wie ich es erkennen konnte, bezahlte er dem Fahrer nicht einmal. Er stand einfach da und starrte mich an. Das bereitete mir Gänsehaut. Nachdem wir einige Sekunden Blickkontakt hatten, begann der Mann auf sehr verstörende Weise zu lächeln, als ob er wüsste, dass er mir Angst machte und es genoss. Ich fühlte mich unbehaglich, aber nach ein paar Momenten verschwand der Mann wieder. Ich nahm den Vorfall zunächst als Scherz und ging zurück zu meinem Auto. Ich legte meine Tasche auf den Beifahrersitz und gerade als ich die Tür schließen wollte, hielt ein Auto direkt hinter meinem an und blockierte meinen Ausgang. Ich schaute hin und entsetzte mich. Es war derselbe Mann, der zuvor aus dem Taxi gestiegen war. Anscheinend hatte er auch ein eigenes Auto. Ohne den Blick von mir abzuwenden, stieg er ein und blieb stehen, während er mich weiterhin mit diesem verstörenden Lächeln ansah. Völlig ratlos, was ich tun sollte, dachte ich nur daran, wie furchteinflößend diese Situation war und entschied, dass es das Beste wäre, zurück zur Party zu rennen. Ich rannte so schnell, dass ich meine Tasche offen ließ und die Autotür unverschlossen blieb. Ich hatte solche Angst und wollte diesem Mann so schnell wie möglich entkommen. Wer war er? Warum sah er mich so an? Als ich zu Carlas Zimmer rannte, raste das Adrenalin durch meine Adern. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich nicht so schnell gehandelt hätte. Wenigstens fühlte ich mich unter Freunden sicherer. Als ich Carlas Zimmer erreichte, klopfte ich hastig an die Tür und erzählte Carla und Liam, was mir gerade passiert war. Liam begleitete mich auf den Balkon und dort sahen wir, dass das Auto des Mannes noch immer da war. Die beiden bekamen Angst, also beschlossen wir, die Rezeption des Motels anzurufen und darum zu bitten, dass ein Sicherheitsmann mich zu meinem Auto begleitet. Wenige Augenblicke später erschien ein Sicherheitsmann, ein etwas korpulenter Mann, der zwar ein wenig unauffällig wirkte, aber sehr erfreut schien, da zu sein. Er klopfte lediglich an die Tür und blieb dann auf dem Balkon stehen und schaute hinunter, ohne etwas weiter zu unternehmen. Die Situation wurde immer unangenehmer, doch nach ein paar Minuten verließ das unheimliche Auto des Mannes den Parkplatz. In diesem Moment entschied ich, dass es am besten wäre, schnell nach unten zu rennen und in mein Auto zu steigen. Liam begleitete mich, obwohl der Sicherheitsmann weiterhin seltsam agierte. Als ich endlich im Auto saß, startete ich den Motor und fuhr eilig davon, bevor der Mann zurückkommen konnte. Bevor ich den Parkplatz verließ, hielt ich noch kurz an, um sicherzustellen, dass Liam sicher ins Zimmer zurückkehrte. Und als ich sah, dass die Türen verschlossen waren, fuhr ich endgültig davon. Diese Geschichte mag übertrieben erscheinen, aber die Art und Weise, wie der Mann aus dem Taxi gestiegen war und mich ohne zu blinzeln angestarrt hatte, hat mir wirklich Gänsehaut bereitet. Es war unheimlich zu denken, dass er dieses Hotel eigens für mich ausgewählt hatte, und ich fragte mich, wie er wusste, dass ich dort sein würde. Wenn er im Taxi gewesen wäre, hätte er mich nicht sehen können, und dennoch drehte er sofort seinen Kopf in meine Richtung. Es schien nicht so, als würde er im Motel übernachten, was noch mehr Fragen aufwarf, und wenn er ein eigenes Auto besaß, warum benötigte er dann ein Taxi? All diese Paranoia ließ mich darüber nachdenken, ob er wirklich gekommen war, um mich auszurauben oder Schlimmeres zu begehen. In den folgenden Wochen konnte ich nicht aufhören, mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich die Anwesenheit dieses unheimlichen Mannes nicht bemerkt hätte und statt zurück zum Zimmer zu gehen und Hilfe zu rufen, einfach weitergegangen wäre, während er mich verfolgte. Die Paranoia verfolgte mich wochenlang und ich stellte mir ständig vor, wie er irgendwo in der Nähe lauerte. Zum Glück sah ich ihn nie wieder. Mein Name ist Anna, ich bin 20 Jahre alt und amerikanisch. Ich möchte euch von etwas erzählen, das mir kürzlich passiert ist und bei dem mir immer noch kalt den Rücken runterläuft, wenn ich daran zurückdenke. Es stellte sich heraus, dass ich mich dazu entschlossen hatte, eine Soloreise nach Kolumbien zu unternehmen. Genauer gesagt in eine Gegend nahe dem Dschungel, die bei Rucksackreisenden super beliebt ist. Alle sprachen davon, wie atemberaubend die Landschaften, kristallklare Flüsse und eine Atmosphäre seien, die einen mit der Natur verbindet. Als leidenschaftliche Abenteuerlustige habe ich keine Sekunde gezögert und den Sprung gewagt. Ich kam in einem Hostel an, das mir empfohlen worden war. Etwas Preiswertes, aber mit guter Stimmung. Es war ein rustikaler Ort mit Holzhütten und Strohdächern, genau das, was ich suchte, um das Gefühl zu haben, mitten im Dschungel zu sein. Die Besitzerin, eine super nette Dame namens Dona Kaman, begrüßte mich mit einem frisch gebrühten Kaffee und erzählte mir ein wenig über die Umgebung. Sie warnte mich, besonders nachts auf Tiere aufzupassen, da diese manchmal in die Hütten gelangen könnten. In meinem gesunden Menschenverstand dachte ich mir sicher, da ist bestimmt mal ein Krabbeltier. Aber nichts Schlimmes. Falsch. Ein großer, gravierender Fehler. In jener Nacht, nach einem anstrengenden Tag voller Wanderungen und Erkundungen, kroch ich erschöpft in mein Bett, das mit einem Moskitonetz versehen war, Gott sei Dank. Die Hütte war klein, mit einem einzigen Fenster, das direkt in den Dschungel blickte, und die Geräusche der Insekten sowie nachtaktiver Tiere bildeten eine konstante, natürliche Symphonie, die mich zunächst beruhigte. Doch als ich versuchte einzuschlafen, merkte ich, dass ich so viel Lärm nicht gewohnt war. Trotz meiner Müdigkeit schlief ich ein. Irgendwann, mitten in der Nacht, erwachte ich plötzlich mit einem seltsamen Gefühl. Etwas stimmte nicht. Ich befand mich irgendwo zwischen Schlaf- und Wachzustand, doch es fühlte sich an, als läge ein Gewicht auf meinem Bein, als ob etwas langsam über mich hinwegkroch, Desorientiert öffnete ich die Augen und versuchte, meine Sicht im Dunkeln zu fokussieren, und da sah ich es. Einen langen, dünnen Schatten, der mein Bein hinabgleiten ließ. Mein Herz blieb stehen. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Eine Schlange, eine echte Schlange in meinem Bett. Panik überkam mich sofort. Ich wollte schreien, mich bewegen, etwas tun, doch ich war wie gelähmt. Die Schlange, die scheinbar nicht bemerkte, dass ich wach war, blieb kurz stehen und hob den Kopf, als wollte sie mich mustern. Ich versuchte, keine plötzlichen Bewegungen zu machen, denn das würde die Situation nur verschlimmern. In genau diesem Moment spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner Wade. Die verdammte Schlange hatte mich gebissen, als hätte ein heißes Messer sich in meine Haut gegraben, und ich brach vor Schmerz auf. Sofort glitt die Schlange aus den Laken und verschwand in der Dunkelheit der Hütte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Schmerz war intensiv und mein Verstand schaltete in den Überlebensmodus. Ich erinnerte mich an Dona Karmans Hinweis, dass ich sie im Notfall vom Telefon an der Rezeption anrufen könne. Mit großer Mühe rappelte ich mich auf, spürte, wie mein Bein anzuschwellen begann und brannte, humpelte zur Tür, doch sie war verschlossen, also musste die Schlange wohl durch das Fenster hereingekommen sein, das einen Spalt offen stand. Ich verfluchte mein Glück, kroch zum Telefon und wählte die Nummer, die sie mir gegeben hatte. Glücklicherweise nahm Dona Karman bereits beim dritten Klingeln ab. Fast unter Tränen erklärte ich ihr, dass mich eine Schlange gebissen hatte. Weniger als 5 Minuten später stand sie in meiner Hütte, bewaffnet mit einer Taschenlampe und einem Erste-Hilfe-Kasten. Als sie mein angeschwollenes Bein sah, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig. Sie wirkte ängstlich, was mich noch nervöser machte. »Das ist ein Schlangenbiss von einer giftigen Schlange«, sagte sie und nannte mir den Namen, den ich mir im Moment nicht mehr merken konnte. »Wir müssen dich sofort ins Krankenhaus bringen«, fügte sie alarmiert hinzu. Der Weg ins Krankenhaus entwickelte sich zu einem wahren Albtraum. Dona Karman fuhr wie eine Verrückte über staubige Schotterstraßen, während ich den Schmerz spürte, wie sich das Gift durch meinen Körper ausbreitete. Mein Bein schwoll enorm an und die Schmerzen wurden unerträglich. Bald begann mir schwindelig zu werden, als würde sich die Welt um mich drehen, und Dona Karman redete unaufhörlich darauf ein, dass ich wach bleiben solle, nicht einschlafen, sonst könnte es zu spät sein. Alles verschwamm zu einem Nebel, und als wir endlich im Krankenhaus ankamen, behandelten die Ärzte mich sofort. Sie verabreichten mir ein Gegengift und überwachten mich stundenlang. Dona Karman blieb die ganze Zeit an meiner Seite, hielt meine Hand und betete leise mit mir. Es war eine der längsten Nächte meines Lebens, denn das Gift hatte begonnen, mein Nervensystem zu beeinträchtigen, und die Ärzte warnten, dass, wenn wir noch länger gewartet hätten, die Folgen tödlich hätten sein können. Am nächsten Tag ging es mir zwar etwas besser, wenn auch schwach und mein Bein noch immer geschwollen war. Ich blieb noch 2 Tage unter Beobachtung, und als ich endlich außer Gefahr war, brachte mich Dona Karman zurück zum Hostel. Dieses Mal wies sie mir ein sichereres Zimmer zu, in dem die Fenster nicht in den Dschungel geöffnet waren. Ich war ihr dankbar für ihre Hilfe, doch zugleich war ich traumatisiert. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie knapp ich dem Tod entkommen war, allein wegen einer Schlange in meinem Zimmer. Seitdem habe ich gelernt, die Natur umso mehr zu respektieren und die Warnungen der Einheimischen ernst zu nehmen. Obwohl ich nach wie vor gerne reise und erkunde, wähle ich nun viel vorsichtiger, wo ich übernachte. Und ja, ich kontrolliere jetzt immer unter den Bettlaken, bevor ich mich schlafen lege. Man weiß ja nie, was sich dort verstecken könnte. Es war eine ruhige Nacht im Hostel und ich lag in meinem Bett in Traumland zusammengerollt in meiner Etage, als mich plötzlich ein Geräusch und ein Aufruhr mit einem Ruck aus dem Schlaf rissen. Es war 3 Uhr morgens und alles, was normalerweise die Stille der Nacht im Hostel Casa Sol in Barcelona unterbrechen sollte, war lediglich das Flüstern der Brise. Ich versuchte, das Klopfen an der Tür zu ignorieren, vergrub meinen Kopf im Kissen in der Hoffnung, dass es aufhören würde, doch es geschah nichts dergleichen. Ich setzte mich etwas auf, rieb mir die Augen und sah zu meinen Zimmergenossinnen. Maya, die verschlafene Anführerin unserer Gruppe, schnarchte. Ihr Gesicht war in ein Wirrwarr aus Laken gebettet, während Chloe wach war, mit einem Ausdruck zwischen Überraschung und Angst. »Was ist los?« flüsterte sie zitternd. Ich konnte es genauso wenig sagen wie sie. Ich fühlte mich völlig verwirrt. Plötzlich hörte das Klopfen auf und bald vernahmen wir Stimmen im Flur. Es schien ein Streit zwischen einem Mädchen und einem Mann zu sein. Die Stimme des Mädchens wurde immer lauter, während der Mann unverständliche Antworten murmelte, die ich trotz aller Bemühungen nicht entziffern konnte. Mit meinem Herz, das 1000 Schläge pro Minute machte, schlich ich leise zur Tür. Als ich aus dem Fenster blickte, erstarrte ich. Im Flur stand Martina, ein Mädchen, das für ihr explosives Temperament bekannt war, sichtlich wütend. Neben ihr torkelte ein schlampig wirkender Mann, der in alte Lumpen gekleidet war, und ein Gestank, der an Bier, Tacos und etwas noch Ekligeres als verrottendes Fleisch erinnerte, umgab ihn. Martina schrie ihn wütend an, und da fiel mir auf, dass die Worte des Mannes nicht nur von seinem Alkoholkonsum geprägt waren, sie waren in karibischem Spanisch, einer Sprache, die ich kaum verstehen konnte. Der Mann, völlig unbeeindruckt von Martinas Zorn, starrte stattdessen auf eine Pizzaschachtel, die auf dem Boden lag. Mit schmutzigen Händen zog er ein Stück Pizza heraus und stopfte es sich in den Mund. Unerwartet streckte der Mann seine Hand zu Martina aus. Sie zuckte zusammen, wich erschrocken zurück und stieß gegen den Türrahmen. Der Mann schien die angespannte Situation nicht wahrzunehmen und schlenderte weiter den Flur entlang, murmelte vor sich hin. Kurze Zeit später kehrte Martina in unser Zimmer zurück, ein wahnsinnig wirkender Ausdruck in ihrem Gesicht. »Das ist widerlich«, murmelte sie zusammengepresst. »Ich habe ihn von der Straße aufgehoben, weil er so erbärmlich war. Er bettelte um Geld und meinte, er habe Hunger, also habe ich ihm Essen gekauft und genau das macht er.« Sie knallte die Tür zu und der Klang hallte in unserem kleinen Zimmer wieder. Maya rührte sich ein wenig, schnarchte aber weiter, während Chloe bleich vor Angst wirkte. Martina setzte fort, »Er ist kein Fremder, er hat einfach eine schlechte Zeit. Er hat seinen Job und seine Familie verloren und hat wahrscheinlich ein paar Viren, aber was soll's. Er braucht nur Hilfe.« Chloe fing an, ungeduldig zu werden. »Martina, du kannst nicht einfach jemanden hereinbringen, den wir nicht kennen. Das hier ist ein Hostel, kein Obdachlosenheim.« Doch Martina ignorierte sie und begann im Zimmer auf- und abzugehen. Plötzlich erklang ein lauter, bestimmter Klopfer im Flur. Martina erstarrte, ihre Augen weiteten sich. »Was war das?« flüsterte Chloe. Wir verstummten und lauschten, während das Klopfen lauter und energischer wurde. »Ich glaube, wir sollten an die Rezeption rufen«, schlug Chloe zitternd vor. Und Martina zögerte, nickte aber schließlich düster. Ich wählte die Nummer und die Empfangsdame, ein junges Mädchen, das sichtlich entspannte Ausstrahlung hatte, versprach, dass sich jemand melden würde. Wenige Minuten später erschien ein riesiger Mann an unserer Tür. Er musterte uns. Martina wirkte blass und nervös. Chloe und ich fühlten uns unheimlich unwohl, während ein seltsamer Geruch von Bier und etwas anderem in der Luft hing. Der Mann zog eine Augenbraue hoch und fragte in autoritärer Stimme, »Was zum Teufel geht hier vor sich?« Martinas Stimme brach auf, als sie in unverständlichem Gemurmel zu sprechen begann, voller Empörung. Der Mann hörte ihr zu, schüttelte ungläubig den Kopf und wandte sich dann der Tür des Zimmers gegenüber zu, in das der Mann zuvor gegangen war. »Hey Kumpel«, rief er, »geh da raus. Das ist ein Privatzimmer. Du bist hier nicht eingeladen.« Es folgte eine lange Stille, unterbrochen von einem seltsamen Stöhnen hinter der Tür. Der Hostelmitarbeiter sah uns erneut an und murmelte, »Ihr versteht es wohl nicht«, während er noch einmal an die Tür klopfte, diesmal heftiger als zuvor. Plötzlich riss die Tür auf, und dort stand der Mann mit glasigen, vor Wut funkelnden Augen und einer zerbrochenen Bierflasche in der Hand. Der Anblick des scharfen Glases ließ uns alle in Panik erstarren. Der Mann im Hostel wich zurück, sichtlich verängstigt, während Chloe vor Schreck zu schreien begann. Instinktiv duckte ich mich hinter Martina, in der Hoffnung, so sicherer zu sein. Plötzlich stürzte der Mann mit erhobener Flasche vorwärts und die Empfangsdame, überraschend agil trotz ihrer Größe, gelang es, dem Angriff auszuweichen. Der betrunkene Mann verlor das Gleichgewicht, krachte gegen die Wand und ließ die Flasche fallen, die in 1000 Stücke zerbrach. »Verdammt!« schrie er, während er seine nun blutüberzogene Hand anfasste. »Das sieht nicht gut aus«, sagte Martina mit einem fahlen Ausdruck. Die Empfangsdame, bemüht, den Schock zu überwinden, stürzte sich darauf, den verletzten Mann zu entwaffnen. Doch der Übeltäter, von Wut und Alkohol erfüllt, wehrte sich wie ein Verrückter, drängte die Mitarbeiterin beiseite. Es wurde chaotisch. Trotz seiner Verletzung war der Mann überraschend stark und flink und er zögerte nicht, erneut anzugreifen. Martina verlor völlig die Fassung, begann hysterisch zu weinen und Chloe packte meinen Arm so fest, dass es schmerzte. »Wir müssen die Polizei rufen«, keuchte sie, und ich nickte, während meine zitternden Finger das Notruftelefon wählten. Die Polizei traf innerhalb weniger Minuten ein. Zwei Beamte drängten sich durch die sich bildende Menschenmenge im Flur. Als die Polizisten erschienen, geriet der verletzte Mann in Panik und versuchte zu fliehen, ignorierte dabei das stetige Blut, das aus seiner Hand strömte. Er rannte den Flur entlang und verschwand in den verwinkelten Gängen des Hostels. Die Beamten warfen sich besorgte Blicke zu. »Er ist eine Gefahr für sich und andere«, sagte einer, der aussah wie ein düsterer Schatten, der den Mann verjagte. Letztlich verlor der Mann sich in den Gassen und war nicht mehr aufzufinden. Die Hostelverwaltung erteilte uns noch eine strenge Rüge. Sie drohten sogar, uns rauszuwerfen. Noch in derselben Nacht blieb uns keine andere Wahl, als Tickets für den ersten Zug aus Tangua zu kaufen, um den Horror der letzten Tage hinter uns zu lassen. Die Rückreise war ein verschwommener Zustand. Zwischen uns herrschte eine erdrückende Stille und wir wechselten kaum ein Wort. Jeder von uns war in seinen eigenen Gedanken verloren, traumatisiert von dem, was wir erlebt hatten. Dieses Erlebnis hinterließ bei uns eine tiefe Narbe. Was als ruhige Nacht im Hostel begann, entwickelte sich zu einem Albtraum, den ich noch wochenlang in meinen Träumen sah. Der Anblick des Mannes mit seinen wahnsinnig funkelnden Augen und der zerbrochenen Flasche in der Hand ließ mich nicht los. Mein Name ist Raquel, ich bin 20 Jahre alt und studiere Tourismus. Ich möchte euch von einem Vorfall erzählen, der mir und meinen Freunden letztes Jahr während der Frühlingsferien passiert ist. Meine Freunde Melanie, Julian und mein Freund Ronaldo beschlossen, einen Ausflug nach Dublin, Irland zu machen. Wir lieben Abenteuer, vor allem wenn sie verlassene Orte und Geistergeschichten beinhalten. Während die Vereinigten Staaten einige düstere Ecken haben, ist Europa voller Legenden. Um ehrlich zu sein, wir sind keine Geisterjäger oder so, aber es gibt etwas Aufregendes daran, das Unbekannte zu erkunden. Wir lieben die Angst, die wir an diesen Orten empfinden, eine Mischung aus Adrenalin und Abenteuer, der wir nicht widerstehen können. Natürlich konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, als wir von einem verlassenen Hostel am Stadtrand Dublins hörten, doch wir ahnten nicht, dass dieser Tag der schrecklichste unseres Lebens werden sollte. Als wir ankamen, stellten wir fest, dass die Haupttüren fest verschlossen waren, doch wir entdeckten ein zerbrochenes Fenster und schafften es einzudringen. Wir holten also unsere Taschenlampen heraus, bereit zu erkunden. Natürlich klopften unsere Herzen wild. Wir bevorzugten es, in der Nacht zu gehen, um Probleme wegen Hausfriedensbruch zu vermeiden, und zudem heißt es, dass Geister im Dunkeln aktiver seien. Ronaldo und Julian fanden es gut, sich aufzuteilen, um mehr Gebiet abzudecken. Melanie und ich wollten herausfinden, was sich im zweiten Stock befand, sagte Julian, während Ronaldo entgegnete, prima, Raquel und ich untersuchen den ersten Stock und den Keller. So begaben wir uns zur Kellertreppe. Dort probierten wir die mitgebrachten Walkie-Talkies aus. Ronaldo machte Scherze und benutzte Spitznamen. Hier spricht Pinky, hörst du mich, Cerebro? Das Signal war zwar etwas schwach, aber wir hörten, wie Julian antwortete, Cerebro, hier. Ich höre dich laut und deutlich. An solchen Orten waren Mobiltelefone nutzlos, weshalb wir uns vollständig auf die Walkie-Talkies verließen. Während wir den Keller erkundeten, lief mir ein Schauer über den ganzen Körper. Plötzlich hörte ich einen gedämpften Schrei, der uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Bleib hier«, sagte Ronaldo, während er in ein Zimmer duckte. »Lass mich nicht allein«, rief ich zurück, doch er beharrte. »Warte hier«, und verstecke dich in diesem Schrank, ich bin bald zurück. Also ging ich in den Schrank und versuchte, ruhig zu bleiben. Von dort aus hörte ich Stimmen und ein lautes Geräusch, als hätte etwas oder jemand meinen Freund getroffen. Mein Herz schlug viel schneller als gewöhnlich. Bringt ihn zur anderen Gruppe, befahl einer der Männer. Sorgt dafür, dass er gut gefesselt ist, damit er nicht entkommt, und wenn er schreit, schneidet ihm die Zunge ab. Mein Herz sank, und ich wusste sofort, dass etwas Furchtbares geschehen war. Da Ronaldo das Walkie-Talkie hatte, gab es keine Möglichkeit, Melanie und Julian zu warnen. Ich wollte mein Handy greifen, musste aber feststellen, dass, wie befürchtet, kein Empfang war. Während ich mir Sorgen um sie machte, packte mich zugleich panische Angst. Ich war in einer Situation gefangen, aus der ich nicht entkommen konnte. Also schloss ich die Augen und versuchte, den Geräuschen draußen zu lauschen, in der Hoffnung, ein Signal zu empfangen, das mir den Weg hinaus zeigen würde. Plötzlich ertönte ein durchdringender Schrei von oben. Es war Melanie. Ich erkannte sie sofort, weil sie nach Julian rief. Dann hörte ich unzählige Schritte, die die Treppe hinunterkamen, begleitet von Weinen. Ich konnte hören, wie sie geschleppt wurden, und vor Angst durchfuhr mich ein eisiger Schauer. In diesem Moment beschloss ich, die Taschenlampe mit meinen Händen auszuschalten, damit sie mich nicht sehen konnten. Doch was ich als nächstes sah, ließ mich fast erbrechen. In Regalen standen Gläser, in denen konservierte Körperteile aufbewahrt wurden, sogar Köpfe. Vor Entsetzen wich ich zurück und stieß dabei versehentlich ein Regal voller Messer und eine Kettensäge um. Aus purem Schreck öffnete ich impulsiv einen nahegelegenen Kühlschrank und entdeckte zu meinem Entsetzen, dass er mit menschlichem Fleisch gefüllt war. Während ich versuchte, das Gesehene zu verarbeiten, öffnete sich die Tür und ein riesiger Mann erschien, der auf mich zeigte. »Wir haben noch einen«, rief er mit einem irischen Akzent, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. In purem Panikmodus reagierte ich so gut ich konnte, griff nach einem Skalpell, das auf den Boden gefallen war, und stieß es in die Hand des Mannes. Während ich schreiend mit meiner Taschenlampe auf seinen Kopf einschlug, taumelte er. Und genau in diesem Moment hörte ich Ronaldo rufen, »Lauf, Raquel!« Ohne zu zögern, rannte ich die Treppe hinauf, während meine Beine zitterten, schaffte es jedoch, auf die Straße zu gelangen und das Auto zu erreichen, bevor sie mich erwischen konnten. Ich fand einen sicheren Ort und rief die Polizei. Einige Minuten später trafen diese ein und konnten Ronaldo und unsere Freunde rechtzeitig retten. Es stellte sich heraus, dass das Hostel nur eine Fassade war. Es tat so, als sei es verlassen, um neugierige Besucher anzulocken und gleichzeitig kriminelle Machenschaften zu betreiben. Die Täter gehörten einer kriminellen Organisation an, die mit Kannibalismus und düsteren Sekten in Verbindung stand. Sie warteten darauf, dass ihre Opfer den Ort betraten, um sie dann anzugreifen, was die Situation noch furchterregender machte. Mit der Zeit blieben wir als Gruppe zusammen und heirateten schließlich alle. So schrecklich diese Erfahrung auch war, wir suchten weiterhin nach Abenteuern, entschieden uns aber nie wieder, ein verlassenes Gebäude zu betreten. Es hat nur einen einzigen Vorfall gebraucht, um uns die wahre Gefahr in der Dunkelheit vor Augen zu führen. Die Geschichte beginnt mit Luke und seiner Frau Sarah. Sie waren seit ihrer Teenagerzeit zusammen, aber in den letzten Jahren war zwischen ihnen etwas merkwürdig geworden. Plötzlich bemerkte Luke, dass Sarah sich von ihm entfernte. Sie fand immer wieder Ausreden, um auszugehen, und sagte ihm nie, wohin sie ging. Mit der Zeit wurde ihm klar, dass sie ihn betrog. Obwohl er wusste, dass es das Beste wäre, sie zur Rede zu stellen, konnte er sich nicht dazu durchringen. Stattdessen beschloss er, auf eine schreckliche Weise seinem Kummer zu entkommen. Da er wusste, dass Sarah untreu war, wollte Luke sich rächen. Er meldete sich in einer Dating-App an und begann, nach jemandem zu suchen. Schnell stieß er auf ein reizendes Mädchen namens Mary. Sie fingen an zu chatten und Luke entschied sich, ganz offen zu sein. Er sagte ihr, dass er verheiratet sei und nur eine lockere Affäre wolle. Zu seiner Überraschung stimmte Mary zu und vereinbarte ein Treffen in einem Motel am Stadtrand der Stadt, einem etwas zwielichtigen Ort, doch er dachte, dass dort kein Risiko bestünde, jemand Bekannten zu begegnen. Er erzählte Sarah, dass er zu einer Arbeitskonferenz ging und machte sich auf den Weg zum Motel. Als er ankam, checkte er ein und schickte Mary eine Nachricht, erhielt jedoch keine Antwort. Einige Zeit verging und um die Wartezeit zu verkürzen, nahm er eine Dusche. Doch als er herauskam, war Mary immer noch nicht erschienen und er begann sich zu sorgen. Schließlich erhielt er eine Nachricht. »Ich habe es mir anders überlegt. Es tut mir leid. Ich kann nicht kommen.« Luke spürte einen Kloß im Magen, als er die Nachricht las und begriff, dass er von Anfang an die falsche Entscheidung getroffen hatte. Vielleicht hatte ihm das Schicksal ein Zeichen geschickt. Statt nach Hause zurückzukehren und sich Sarah zu stellen, die ihm sicherlich viele Fragen stellen würde, beschloss er, sie zu meiden und kauerte sich verzweifelt ins Bett. Nach einer Weile entschied er, dass er diesen düsteren Raum verlassen musste. Er zog sich Shorts an und ging hinunter zum Motelpool. Dort bemerkte er ein blondes Mädchen, das allein in der Jacuzzi saß. Einen Moment lang dachte er, es wäre Mary, doch als er näher kam, erkannte er, dass es eine Fremde war. Sie lächelte ihn an, und trotz der unheimlichen Atmosphäre erwiderte Luke das Lächeln. Sie lud ihn ein, sich zu ihr in die Jacuzzi zu setzen, und er nahm ohne zu zögern an. Dort kamen sie ins angeregte Gespräch und verstanden sich auf Anhieb. Zwar fand er es seltsam, dass sie ihn nicht fragte, was er dort machte, aber er war erleichtert, sich nicht erklären zu müssen. Nach einer Weile schlug die Fremde vor, dass er sie in ihr Zimmer begleiten solle. Luke konnte sein Glück kaum fassen. An diesem Tag schien all sein Wunsch in Erfüllung zu gehen. Dennoch begann er sich zu fragen, ob sie aus einem anderen Grund dort sei. Vielleicht war sie eine Escort-Dame, die auf der Suche nach einem neuen Kunden war. Tief in seinem Inneren wusste er, dass er wegen einer Affäre dort gewesen war, aber der Gedanke, jemandem Geld zu zahlen, machte ihn unbehaglich. Die Frau bemerkte seine Bedenken und erklärte, dass sie Kellnerin sei und einfach nur eine gute Zeit haben wolle. Das beruhigte Luke ein wenig, so dass er sie ohne weitere Bedenken in sein Zimmer einlud. Sie verließen die Jacuzzi und gingen in den zweiten Stock. Er gab ihr seine Zimmernummer und sie verabschiedete sich mit den Worten, dass sie sich umziehen und in einem Moment wieder zu ihm stoßen würde. Aufgeregt über das, was gleich passieren würde, kehrte Luke in sein Zimmer zurück und zog schnell seine nassen Hosen aus. Doch die Vorfreude verwandelte sich in Angst, als 10 Minuten verstrichen und sie nicht erschien. Nach weiteren 25 Minuten begann er zu denken, dass sie vielleicht ihre Meinung geändert hatte. Anstatt jedoch einfach im Bett zu bleiben und es dabei zu belassen, entschied er sich, die Chance, sie zu treffen, nicht verstreichen zu lassen. Er nahm den Zimmerschlüssel und ging dorthin, wo er sie vermutete. Als er ankam, bemerkte er, dass die Vorhänge zugezogen waren, doch das Licht brannte. Er klopfte an die Tür, doch es gab keine Antwort, obwohl er Geräusche aus dem Inneren hörte. Gerade als er zurück in sein Zimmer gehen wollte, hielt ihn etwas auf. Er hatte das unheimliche Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Also vergewisserte er sich, dass niemand in der Nähe war und ging zum Fenster, um durch einen Spalt in den Vorhängen hineinzusehen. Und was er dort sah, bereitete ihm Entsetzen. Das blonde Mädchen lag auf ihrem Bett, mit Blut übergossen, und eine dunkle Gestalt stand neben ihr, während sie verzweifelt in ihren Bauch stach. Er konnte den Angreifer nicht genau erkennen, aber es schien, als wäre es eine andere Frau. Es war eine schreckliche, groteske Szene, wie aus einem Horrorfilm. Luke geriet in Panik und wäre fast ohnmächtig geworden vor Schock, als er die Brutalität sah, mit der diese andere Frau den leblosen Körper des Mädchens attackierte. Doch er wusste, dass er etwas tun musste. Er hämmerte so laut wie möglich auf die Tür und schrie: »Lasst sie in Ruhe, was tut ihr da?« Die Tür öffnete sich langsam und als er sah, wer dort stand, schnaufte er entsetzt auf. Es war Sarah, seine Frau. »Du hättest in deinem Zimmer bleiben sollen«, sagte sie mit unheimlicher Gelassenheit. Luke wollte sie fragen, was hier vor sich ging, doch sie packte seinen Arm und zog ihn hinein, während sie die Tür hinter sich schloss. Das Grauen, das Luke in diesem Zimmer sah, ließ ihn fast erbrechen. Das Mädchen aus der Jacuzzi lag tot auf dem Bett, in einem Blutteppich, mit offenliegenden Eingeweiden. »Was hast du getan?« brachte er fast keuchend hervor. »Ich habe sie getötet«, antwortete Sarah mit erschreckender Ruhe, als würde sie über das Wetter sprechen. »Warum?« fragte Luke mit zitternder Stimme. »Weil ich dich liebe«, sagte sie, und als sie ihren Blick abwendete, packte ihn eine tiefe Furcht, als er ihren Ausdruck sah. Sie waren seit 10 Jahren zusammen, und jetzt erkannte er die Person vor sich nicht mehr. »Ich weiß, was du jetzt sagen wirst«, fuhr sie fort, »aber ich vergebe dir. Ich weiß, dass du so etwas nie wieder tun wirst.« Doch Luke war starr vor Angst und Schock. »Wir müssen die Polizei rufen«, sagte er, bemüht, ruhig zu bleiben. Doch dann lachte sie spöttisch, als hätte sie gerade etwas Lächerliches gesagt. »Das würdest du nicht tun, ich bin deine Frau«, sagte Sarah, während sie sich auf das Bett setzte, auf dem neben ihr die Leiche lag, und tat so, als wäre nichts nicht in Ordnung. »Komm her«, sagte sie und klopfte auf die blutbefleckte Matratze. Luke hatte in seinem ganzen Leben noch nie solche Angst und Verwirrung empfunden, blieb jedoch stumm und wie versteinert, als er sah, wie sie das Messer aus dem Bauch der toten Frau zog und dann auf ihn zeigte. »Beeil dich, wir müssen noch Kondome aus dem anderen Zimmer holen.« »Was zum Teufel«, dachte er, sagte aber nichts. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, um zu fliehen. Doch anstatt in sein Zimmer zurückzukehren, lief er direkt in die Lobby und rief die Polizei. All dies geschah vor 4 Jahren. Seitdem wurde Sarah verhaftet und gab zu, an mehreren Morden beteiligt gewesen zu sein. Bei ihrem Prozess erkannte Luke, dass Sarah ihn nicht belogen hatte. Sie hatte das Haus tatsächlich verlassen, um zu töten. Luke kannte Sarah, seit er ein Teenager war, doch er hatte keine Ahnung, dass er in Wirklichkeit eine Serienmörderin geheiratet hatte. Die Geschichte von Luke und Sarah erinnert daran, dass man Menschen nie wirklich kennen kann. Sarah wurde zum Tode verurteilt für ihre Verbrechen, die unheimlicherweise bis in ihre Zeit in der Sekundarschule zurückreichten, während Luke glücklicherweise in der Lage war, sein Leben mit einem wundervollen Mädchen neu aufzubauen, das er heiratete und mit der er nun sein erstes Kind erwartet. Vor ein paar Jahren, als ich 18 war, beschloss ich, dass ich ein Abenteuer erleben wollte. Ich hatte schon immer davon geträumt, alleine zu reisen, also sparte ich etwas Geld, packte meinen Rucksack und machte mich auf den Weg, um in Costa Rica zu backpacken. Alles sah fantastisch aus. Paradiesische Strände, atemberaubende Dschungel und superfreundliche Menschen. Doch nicht alles verlief wie geplant. Was als Traumreise begann, verwandelte sich in einen Albtraum, an den ich noch heute mit Schaudern zurückdenke. Ich kam in San José, der Hauptstadt, nach einem anstrengenden Flug an. Das Hostel, in dem ich übernachtete, war eines dieser günstigen, aber charmanten Unterkünfte mit bunt gestrichenen Wänden und einer entspannten Atmosphäre. Backpacker aus aller Welt waren dort und jeder schien sein bestes Leben zu leben. Ich war aufgeregt. Es war meine erste Solo-Reise und alles wirkte neu und aufregend. Genau dort traf ich Freya, ein amerikanisches Mädchen, Anfang 20, mit einem leichten Lächeln und einer lockeren Art, die jeden um sie herum sofort wohlfühlen ließ. Wir stellten uns in der Gemeinschaftsküche des Hostels vor, wo sie sich gerade einen Kaffee zubereitete, und kamen sofort ins Gespräch. Wir redeten über unsere Reisen, über Musik und über unser Leben zu Hause. Sie war so sympathisch, dass ich bald das Gefühl hatte, sie würde mich schon mein ganzes Leben kennen. An diesem Abend lud mich Natalie, wie sie sich offenbar nannte, mit einer Gruppe von Backpackern ein, die sich im Hostel zusammengefunden hatten. »Lass uns in eine nahegelegene Bar gehen«, sagte sie lächelnd. »Die Musik ist großartig und die Getränke sind billig.« Begeistert von der Gelegenheit, noch mehr Menschen kennenzulernen und das volle Erlebnis zu genießen, stimmte ich ohne zu zögern zu. Die Bar entsprach genau Natalies Beschreibung. Lebhaft, mit lauter Musik und einer festlichen Atmosphäre. Wir setzten uns mit der Gruppe an einen großen Tisch und Natalie sorgte dafür, dass ich in jede Unterhaltung einbezogen wurde. Sie schien völlig in ihrem Element zu sein, tanzend und lachend, aber hin und wieder bemerkte ich, wie ihre Augen in die Schatten abzuwandern schienen, als würde sie nach jemandem Ausschau halten. Damals schenkte ich dem nicht viel Beachtung, doch im Nachhinein hätte ich vorsichtiger sein sollen. Der Abend verging mit viel Lachen, Geschichten und mehr als einem billigen Bier. Natalie schien genauso viel Spaß zu haben wie ich, doch etwas an ihrem Auftreten passte nicht ganz zu mir. Manchmal, wenn ich nicht direkt auf sie schaute, verschwand ihr Lächeln und ihr Blick wurde ernst, fast berechnend, nur um im nächsten Moment wieder zu lächeln, als wäre nichts geschehen. Wir kamen spät ins Hostel zurück und sie bot mir noch einen Drink an. »Es ist nur etwas Saft mit Rum«, sagte sie lächelnd. In meinem leicht angeheiterten Zustand nahm ich das Angebot an. Danach erinnere ich mich kaum noch an den Rest des Abends. Alles verschwamm, und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Mein Kopf pochte, und in meinem Magen war eine Leere, als wäre ich von einem Lastwagen überfahren worden. Ich taumelte auf die Beine und griff nach meinem Rucksack. Dieser lag offen, und all meine Sachen waren verstreut. Mein Reisepass, mein Geld, meine Kamera, alles war weg. Mein Herz raste, während ich immer wieder hoffte, dass ich vielleicht etwas verlegt hätte. Aber nein, alles war verschwunden. Dann erinnerte ich mich an Natalie. Ich durchsuchte das ganze Hostel nach ihr, doch sie war verschwunden. An der Rezeption erfuhr ich, dass sie bereits früh am Morgen abgereist war, ohne jede Spur, ohne eine Nachricht, ohne irgendeinen Hinweis. Ich fühlte mich dumm, wütend und ängstlich zugleich. Wie konnte ich nur so naiv gewesen sein? Wie konnte ich jemandem vertrauen, den ich kaum kannte? Die nächsten Tage verbrachte ich damit, das Chaos zu ordnen. Ich musste die Botschaft kontaktieren, um einen neuen Reisepass zu erhalten, und meine Familie musste mir Geld schicken, damit ich nach Hause zurückkehren konnte. Es war ein Albtraum, aber das Schlimmste war nicht der Verlust meiner Habseligkeiten, sondern das Gefühl, verraten worden zu sein. Natalie schien so authentisch und freundlich, und alles war nur ein Schwindel. Manchmal nachts denke ich noch an dieses Lächeln von ihr und frage mich, wie viele andere Menschen sie auf dieselbe Weise getäuscht haben muss. Es war eine harte Lektion, aber eine notwendige. Die Welt ist nicht immer so sicher, wie wir glauben möchten, und manchmal können gerade die Menschen, die am liebenswürdigsten erscheinen, den größten Schaden anrichten. Seitdem habe ich gelernt, vorsichtiger zu sein und Menschen nicht so leichtfertig zu vertrauen, besonders wenn ich weit weg von zu Hause bin. Obwohl diese Erfahrung mich tief geprägt hat, lehrte sie mich auch, wahre Freundschaften zu schätzen und die Bedeutung von Wachsamkeit niemals zu unterschätzen. Manchmal geschehen die schlimmsten Albträume nicht in Träumen, sondern im echten Leben, und es ist am besten, darauf vorbereitet zu sein. Es tut mir leid, wenn ich nicht der beste Geschichtenerzähler bin, aber ich habe etwas wirklich Unheimliches zu erzählen. Das ist mir nicht passiert, sondern meiner Mutter, die in den 90er Jahren in einem Motel in Los Angeles arbeitete. Eines Tages kam ein Mann an, um ein Zimmer zu mieten. Aus Gründen der Geschichte nenne ich ihn den Klienten. Dieser Mann blieb eine Weile im Motel und, was merkwürdig war, hatte immer ein »Bitte nicht stören«-Schild an der Tür hängen. Meine Mutter war für die Reinigung seines Zimmers zuständig. Und nach einer Woche, in der es so weiterging, konnte sie nicht länger warten, ihm zu helfen. Die gute Nachricht war, dass der Klient stets freundlich und sehr höflich war. Und jedes Mal, wenn er sie oder andere Mitarbeiter sah, entschuldigte er sich und bat darum, dass man ihm vorerst nicht ins Zimmer hineintrat. Er war zwar eigenartig, doch niemand machte sich darüber Sorgen, da es ihnen ohnehin Arbeit ersparte. Nachdem der Klient jedoch nach mehreren Tagen plötzlich verschwunden war und das Schild nicht mehr an der Tür hing, ging man davon aus, dass er abgereist sei. Nun war es an der Zeit für meine Mutter, das Zimmer zu reinigen. Schließlich hatte sie fast einen Monat lang nicht hineingehen können. Sie freute sich, endlich das Zimmer sehen zu können, doch die Freude währte nicht lange. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr ein entsetzlicher Gestank entgegen. Sie wusste nicht, woher er kam, und begann, das Zimmer zu durchsuchen, das in einem völligen Chaos war. Meine Mutter meinte, es sähe aus, als sei hier eine wilde Party gewesen, obwohl keine Anzeichen weiterer Gäste zu erkennen waren, und sie wusste, dass sonst niemand dort gewesen war. Der Gestank war so stark, dass sie einer Spur folgte, die sie zu einem Schrank führte. Beim Öffnen fand sie einen Pappkarton, der mit etwas Übelriechendem durchnässt auf dem Boden lag. Als sie sich dem Karton näherte, intensivierte sich der Gestank. Sie fühlte sich seltsam, aber zugleich kam ihr der Gedanke, dass der Klient diesen Karton als Toilette benutzt haben könnte. Nach einigem Überlegen entschied sie, in den Karton hineinzusehen. Letztlich zog sie Handschuhe an, bedeckte sich den Mund und hob den Karton an, um ihn in den Müll zu bringen. Als sie ihn jedoch anhob, stellte sie fest, dass er schwerer war als erwartet. In diesem Moment kam eine weitere Mitarbeiterin herbei, angelockt vom üblen Geruch, der nun den gesamten Flur erfüllte. Als sie meine Mutter sah, die den Karton hielt, rief sie alarmiert, dass sie die Polizei verständigen müssten. Es stellte sich heraus, dass diese Frau vor einigen Jahren in einem anderen Zimmer eine Leiche gefunden hatte und ihr gesagt wurde, dass der Geruch exakt derselbe sei. So beschlossen sie, die Behörden zu informieren, damit diese Nachforschungen anstellen konnten. Der Hotelmanager wurde benachrichtigt, der daraufhin den Notruf wählte. Als die Polizei eintraf, öffneten sie den Karton. Dabei veränderte sich der Gesichtsausdruck der Beamten zu einer Mischung aus Besorgnis und Entsetzen. Einer der Polizisten forderte den anderen auf, sofort einen Gerichtsmediziner zu rufen, da sie einen 419-Code hätten, was, wie meine Mutter später erfuhr, der Code für eine Leiche war. Meine Mutter fragte sich, wie ein Toter in diesen Karton passen konnte, der ungefähr so groß war wie ein Schuhkarton. Doch hier wird es wirklich unheimlich. Es war nicht eine Leiche in dem Karton, sondern ein abgetrennter Kopf. Ich kenne nur wenige Details, denn das passierte vor fast 30 Jahren und ich konnte dazu keine Akten finden. Bevor ich dir das alles erzähle, habe ich nur die Geschichte meiner Mutter und sie berichtete, dass der Kopf einer Prostituierten gehörte, die einige Wochen zuvor verschwunden war. Das Hotel übermittelte sämtliche Kundendaten an die Polizei, aber das half wenig, denn es stellte sich heraus, dass der Mann eine Kreditkarte gestohlen und sich als deren Besitzer ausgegeben hatte. Stell dir vor, von der Polizei einen Besuch zu bekommen, die dich etwas Schreckliches beschuldigen, nachdem du an einem ganz normalen Tag deine Karte verloren hast. Meine Mutter arbeitete noch ein weiteres Jahr im Motel, entschied sich aber schließlich, alles hinter sich zu lassen, als sie meinen Vater kennenlernte und nach Iowa zog. Diese Geschichte hat mir schon immer Gänsehaut bereitet und seitdem habe ich vermieden, in Motels oder ähnlichen Einrichtungen zu arbeiten, egal wie verzweifelt ich auf einen Job angewiesen wäre. Ich denke, ich müsste in extremen Situationen sein, um an einem Ort zu arbeiten, an dem ich Gefahr laufe, etwas derart Unheimliches zu erleben, dem dunkelsten Abgrund der menschlichen Natur gegenüberzustehen. Ich verbrachte meine Nächte im Motel meines Cousins, das sich am Stadtrand von Baton Rouge befand. Es war ein ziemlich ruhiger Job und da ich ein echter Nachtmensch bin, zog ich es im Sommer vor, dort zu sein, anstatt zu Hause bei meinen Eltern zu bleiben, was mich nur gestresst hat. So konnte ich Filme schauen, Comics lesen und Essen bestellen, während ich dafür bezahlt wurde. Ich erinnere mich gerne an jene Tage, doch es gibt eine Nacht, die meinen Körper jedes Mal erschüttert, wenn sie mir in den Sinn kommt. Die Nacht, in der ich glaubte, das Schrecklichste meines Lebens gesehen zu haben. Alles begann, als im Motel der Feueralarm wie verrückt losging. Das Signal alarmierte automatisch die Feuerwehr, sodass ich offiziell nur dafür sorgen musste, dass alle das Gebäude verließen. Doch tief im Inneren wussten wir, dass da das Motel alles war, was meinem Cousin zum Überleben blieb, und er war mit seiner Versicherungszahlung ein totales Durcheinander, es eine unausgesprochene Regel gab. Wenn der Feueralarm ausgelöst wurde, musste die diensthabende Person versuchen, das Feuer zu löschen, bevor alles in Rauch aufging. Mit diesem Gedanken rannte ich mit meinem Feuerlöscher los, als ich Rauch aus einem der Zimmer Nummer 22 bemerkte. Bei meiner Ankunft war ich erleichtert zu sehen, dass das Feuer klein war. Nur ein Flackern in einem Metallbehälter mitten im Raum. Ohne zu zögern setzte ich den Feuerlöscher ein und schaffte es in wenigen Minuten, das Feuer zu löschen. Wie heldenhaft ich mich fühlte. Dabei schenkte ich dem Umstand, dass das Zimmer leer war, kaum Beachtung, denn ich nahm an, dass bis dahin alle evakuiert worden waren. Mein Cousin war bereits über das Feuer informiert und das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Ich fühlte mich wie ein Champion, als ich ihm stolz sagte, ich habe den Tag gerettet. Ich habe dein Geschäft gerettet. Er bedankte sich und bat mich, den Schaden zu überprüfen, bevor die Feuerwehr eintraf. Nachdem ich die Gäste auf dem Parkplatz beruhigt hatte, ging ich zurück in das Zimmer. Da fiel mir auf, dass das Feuer in einem der Metallmülleimer begonnen hatte, die in jedem Zimmer zu finden sind. Irgendjemand hatte ihn mit allerlei mysteriösen Dingen befüllt, mitten im Raum abgestellt und dann angezündet. Während ich darüber nachdachte, wie merkwürdig es war, dass jemand so etwas tat, bemerkte ich einen Haufen Kleidung in dem Zimmer, Kinderkleidung, und unter diesen Kleidungsstücken waren mehrere verstreute Zeichnungen, von denen einige äußerst verstörend waren. Ich ging näher heran, um sie mir genauer anzusehen, und dabei wurde mir bewusst, dass nicht nur die Feuerwehr unterwegs sein sollte, auch die Polizei musste kommen. Die Zeichnungen zeigten Kinder in Käfigen oder weinend, während sie ängstlich zu einigen Erwachsenen aufsahen, die sehr wütend wirkten. Das ließ meine Nerven endgültig zerbrechen. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und die Vorstellung, dass etwas wirklich Unheimliches vor sich ging, hallte in meinem Kopf wieder. Wer hatte diese Zeichnungen gemacht? Warum waren Kinderkleider in diesem leeren Zimmer? Mein Geist sprang von einer Idee zur nächsten und ich dachte an das Schlimmste, immer fester überzeugt, dass ich Zeuge einer entsetzlich chilligen Offenbarung geworden war. Ich konnte nicht länger dort bleiben, also verließ ich eilig das Zimmer, während ich versuchte, das Gesehene zu verarbeiten. Draußen bemerkte ich die neugierigen und besorgten Blicke der Gäste, die mich ansahen. In diesem Moment hatte sich meine Rolle von einem Manager zu einem Ermittler gewandelt. Ich musste herausfinden, was dort vor sich ging, wer dahinter steckte und warum sie beschlossen hatten, in dieser Nacht das Feuer zu legen, das zu einem Albtraum wurde, aus dem ich nicht so leicht entkommen konnte. Die Atmosphäre war aufgeladen und das Motel war von einer unheimlichen Aura umhüllt, die mir Gänsehaut bereitete. Die Situation wurde noch schauriger, als ich eine weitere Zeichnung im Flur entdeckte. Diesmal zeigte sie ein Kind, das über ein anderes weinte, das tot zu sein schien, während einige erwachsene Gestalten laut lachend dargestellt waren. Es war so verstörend, dass ich, obwohl der Rauch mich immer noch ins Schwitzen brachte, mich innerlich wie versteinert fühlte und von einem kalten Schauer erfasst wurde. Ohne lange nachzudenken, entschied ich, dass es an der Zeit war, die Polizei zu rufen und sie über das, was ich gefunden hatte, zu informieren. Zuerst tat ich das Naheliegende. Ich prüfte das Motelregister, um herauszufinden, wer Zimmer 202 gebucht hatte und vor allem, ob mit der Buchung Kinder in Verbindung standen. Doch was ich entdeckte, ließ mich perplex zurück. Auf der Reservierung stand nur ein Name: Christopher Odum. Was machte ein Mann allein mit einer Vielzahl von Kindheitszeichnungen, die so grausam waren, dass es unwahrscheinlich schien, dass ein Erwachsener damit nichts zu tun hatte? Auch die auf dem Boden verstreuten Kleidungsstücke beunruhigten mich zutiefst. Ich hatte keine Ahnung, worum es hier ging, aber nun war ich mir sehr sicher, dass etwas Dunkles hinter diesem Ereignis steckte. Vor allem hegte ich den Verdacht, dass dieses Feuer kein Unfall war. Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und begann, den Bereich zu inspizieren, um sicherzustellen, dass es für die restlichen Gäste sicher war, in ihre Zimmer zurückzukehren. In der Zwischenzeit nutzte ich die Gelegenheit, die Leute auf dem Parkplatz zu fragen, ob sie jemanden namens Christopher Odum kannten. Doch sie sahen sich alle an, und niemand hob die Hand oder erkannte den Namen, als ob dieser Mann nie existiert hätte. Nachdem sich alles beruhigt hatte, nahm ich an, dass dieser Christopher mit den anderen aus dem Motel geflohen war. Die Polizei traf kurz, nachdem die Feuerwehr mit ihrer Arbeit begonnen hatte, ein, und ich zeigte ihnen sofort alles, die Kleidungsstücke, die Zeichnungen und die Reservierung unter Odums Namen. Sie sagten mir, dass sich ihre Ermittlungen auf die Möglichkeit von Brandstiftung konzentrieren würden, was meine Vermutungen bestätigte. Gleichzeitig interessierten sie sich für die Zeichnungen und Kleidungsstücke, denn sollten sie den Verantwortlichen fassen, würde das alles Teil des Falls werden. Doch danach hörte ich eine Weile lang nichts mehr zu diesem Thema. Ich fragte meinen Cousin mehrfach nach den Ermittlungen und jedes Mal erhielt ich dieselbe Antwort. Sie haben noch niemanden gefasst. Ich versuchte, das Thema der Kinder in den Zeichnungen anzusprechen, aber ihm schien nur wichtig zu sein, dass das Zimmer kaum Schaden genommen hatte, und dabei vergaß er, dass ich es war, der das Feuer gelöscht hatte. Für ihn war offenbar das Wichtigste, dass ich mich wie sein Held fühlte. Jedes Mal, wenn ich die Situation erwähnte, bekam ich nur freundliche Schulterklopfer und ein paar Komplimente, doch es war überhaupt nicht meine Absicht, darüber zu sprechen. Ich war wirklich besorgt über das, was ich an jenem Tag gesehen hatte. Mit den vergehenden Wochen häuften sich meine Fragen und ich wurde von der Vorstellung besessen, was dieser Christopher eigentlich versucht haben könnte. Hatte er etwa eine Gruppe Kinder irgendwo eingesperrt? War er in etwas so Unheilvolles wie Menschenhandel verwickelt? Warum hinterließ er so viele Spuren? Manchmal dachte ich sogar, dass er selbst ein misshandeltes Kind gewesen sein könnte, das auf irgendeine Weise verzweifelt um Hilfe schrie. Dieser Gedanke war noch verstörender, voller düsterer Möglichkeiten, und er ließ mir den Magen umdrehen, wenn ich an das Unfassbare dachte, dass das Kind, das diese herzzerreißenden Zeichnungen anfertigte, erlebt haben musste. Tief in mir wusste ich, dass hinter all dem eine dunkle Geschichte steckte, aber ich war mir nicht sicher, was es war. Vielleicht würde ich mit der Zeit, wenn die Wahrheit ans Licht käme, erfahren, was in jener Nacht im Motel wirklich geschehen war. Oder vielleicht würde es, wie so vieles im Leben, für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben. Hallo, ich bin Leonardo. Heute ist mein Geburtstag. Und obwohl ich eigentlich aufgeregt sein sollte, verfolgt mich jeden 25. Februar ein Schatten wegen eines schrecklichen Vorfalls, den ich vor vielen Jahren, im Jahr 1995, erlebt habe. Meine Mitabenteurer Paula, Mark und Elena begleiteten mich. Wir waren auf dem Weg zur Geburtstagsfeier des Vaters einer neuen Freundin namens Carly, die wir bei einer Veranstaltung im Vereinigten Königreich kennengelernt hatten. Ein nettes, süßes Mädchen, mit dem wir schnell gute Freunde wurden. Eines Tages lud uns Carly zu der Geburtstagsfeier ihres Vaters, Herrn Thompson, ein und wir waren alle begeistert. Er erschien in einem riesigen, glänzenden Auto, stieg ein und wir fuhren gemeinsam los. Doch nach etwa 10 Minuten merkten wir, dass er in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die Jungs und ich sahen uns unschlüssig an und fragten uns, was vor sich ging. Also sprachen wir ihn darauf an, aber Carly versicherte uns, dass ihr Vater unerwartet beschlossen hatte, die Feier an einem anderen Ort zu veranstalten, was uns ein wenig beruhigte. Als wir an dem Ort ankamen, waren wir ziemlich überrascht. Es handelte sich um ein heruntergekommenes Hostel. Carly, ist das wirklich der Ort, an dem du feiern willst? Dieser Ort wirkt seltsam, um es milde auszudrücken, bemerkte Paula, woraufhin Carly verärgert erwiderte, halt die Klappe. Dieser Ort hat für mich eine besondere Bedeutung. Ihr versteht einfach gar nichts. Paula begann danach, ruhiger zu sprechen und erzählte uns, dass ihre Familie stets auf der Suche nach Abenteuern gewesen sei und sie in diesem Hostel eine ganz besondere Erfahrung gemacht hätten, weshalb sie sich für diesen Ort zur Feier entschieden hatte. Die Wahrheit war, dass Paula und ich von ihren Erklärungen nicht allzu überzeugt waren, aber wir beschlossen, es dabei zu belassen, um die Party nicht zu verderben. Als wir das Hostel betraten, lag eine seltsame und drückende Atmosphäre in der Luft. Die Wände blätterten und überall lagen Dinge verstreut. Plötzlich hörten wir ein knarrendes Geräusch. Wir drehten uns sofort um und sahen, dass die Eingangstür mit einem lauten Knall zugeschlagen worden war. Verwirrt sahen wir uns an und dann begann Panik einzusetzen. vor allem als wir bemerkten, dass Carly verschwunden war. »Carly, wo bist du? Holt uns hier raus«, rief ich, während die Verzweiflung in mir wuchs. Plötzlich zog ein seltsamer Geruch durch die Luft, und bevor wir reagieren konnten, fielen wir nacheinander bewusstlos zu Boden. Ich war der Letzte, der umfiel, und in dem Moment wusste ich, dass etwas nicht stimmte und dies kein Zufall war. Als ich zu mir kam, befand ich mich in einem dunklen Raum, gefangen und von Angst erfüllt, während ich feststellte, dass keiner meiner Freunde in Sicht war. Nur ich war da. Einige Sekunden vergingen und dann begannen über ein Mikrofon Anweisungen zu ertönen. Ich begriff, dass mich jemand beobachtete. Eine tiefe männliche Stimme verkündete, dass der Raum in 10 Minuten mit Wasser gefüllt werden würde und ich eine Aufgabe erfüllen müsse, um zu entkommen. Zunächst dachte ich, es sei Carlys Spiel, doch bald erkannte ich, dass es Teil eines finsteren Plans war. Ihr habt 10 Minuten Zeit, um zu entkommen, sonst werdet ihr ertrinken, während der Raum sich mit Wasser füllt. Zu deiner Linken steht ein Tisch mit einer Kiste darauf, und diese Kiste ist deine einzige Möglichkeit zur Flucht. Geh und öffne sie, um die Schlüssel zu finden, sagte die Stimme. In diesem Moment begann das Wasser langsam zu steigen, und mein Herz schlug vor Entsetzen immer schneller. Zögernd näherte ich mich der Kiste, in dem Wissen, dass etwas Schlimmes passieren könnte, aber ohne eine andere Wahl. Als ich hineingriff, erlitt ich einen vernichtenden Stromschlag. Der Schmerz war sofort und unerträglich. Ich konnte nicht denken, ich schrie nur. Meine Füße begannen in dem eiskalten Wasser einzusinken, und während ich unter den quälenden Stromschlägen versuchte, den Schlüssel zu erlangen, schien der Schmerz niemals nachzulassen. Es war die furchterregendste Erfahrung meines Lebens. Ich wusste nicht, ob mich der Schmerz mehr quälte oder die Angst vor dem, was noch kommen könnte. Ich war völlig verloren und die Zeit lief mir davon. Trotz der quälenden Schmerzen gelang es mir gerade noch rechtzeitig, den Schlüssel zu finden, und ich verließ den Raum. Als ich die Tür öffnete, bemerkte ich, dass der Raum am anderen Ende des Flurs mit der Aufschrift »Helena« versehen war, doch die Tür war verschlossen. Neugierig lugte ich hinein, und was ich sah, ließ mich erstarren. Helenas Kopf war von ihrem Körper getrennt. Es war ein absolut schrecklicher Anblick. Überall war Blut, und noch mehr tropfte von ihrem Kopf, was mir verriet, dass dieser brutale Mord erst kürzlich geschehen sein musste. Zudem lagen rostige Schneidwerkzeuge überall verstreut. Entsetzen ergriff mich, und ich musste mich beherrschen, nicht zu erbrechen oder in Ohnmacht zu fallen, etwas, das ich in keinem Horrorfilm je erlebt hatte. Für einige Sekunden stand ich, gelähmt vor Angst und Schock über das, was ich gerade gesehen hatte. Doch dann fasste ich mich wieder und begann, nach Paula und Mark zu suchen. Es war stockdunkel und der Ort glich einem Labyrinth. Plötzlich hörte ich Paulas verzweifelten Schrei aus einem anderen Raum und mit dem Herz in der Brust eilte ich dorthin, um ihr zu helfen. In diesem Moment sah ich einen Mann mit einer grotesken Maske, die wie ein Rabe aussah. Und ich erkannte, dass er gerade dabei war, einen glühend heißen Eisenstab in Paulas Augen zu stecken. Ohne zu zögern, rannte ich hin, schnappte mir ein Messer, das auf einem Tisch lag, und stieß es ihm in den Rücken. »Ich werde dich töten«, schrie der Verrückte hinter der Maske, der trotz der Wunde weiter angreifen wollte. Ich rang mit aller Kraft, um das Eisen von ihm abzuwenden, doch er war stärker, als ich erwartet hatte. Mit etwas Glück gelang es mir, ihn gegen die Wand zu drücken, und ich stieß den Eisenstab wiederholt in seinen Bauch, bis er sich nicht mehr rührte. Wir rannten aus jenem Raum und suchten weiter nach Mark, doch von ihm fehlte jede Spur. Nach einer scheinbar endlosen Zeit fanden wir einen Raum voller Magazin- und Zeitungsausschnitte. Paula erkannte das Gesicht ihres Vaters unter ihnen, und ihr Ausdruck wechselte von Neugier zu purem Entsetzen. »Wer hat das alles gesammelt?«, fragte sie sichtbar aufgebracht. Beim weiteren Erkunden stießen wir auf mehr Papiere und fanden eine Zeitung mit Fotos von 3 Männern, Paulas Vater, Helenas Vater und Marks Vater. Die Gesichter waren mit einem roten Marker markiert und die Wände waren mit weiteren Namen und seltsamen Zeichen bedeckt. Wörter wie Rache und Mutter tauchten überall auf. In diesem Moment entdeckte Paula einen halb unter einem Tisch versteckten Ausschnitt. Als wir ihn lasen, stockte uns der Atem. Der Artikel berichtete, dass diese 3 Männer diejenigen waren, die die dunklen Geheimnisse von Herrn Garmin, Carlys Vater, enthüllt hatten. Es stellte sich heraus, dass Garmin ein äußerst gefährlicher Mann war, der Kinderorgane verkaufte, und dass seine Eltern in den Medien darüber gesprochen hatten, was dazu geführt hatte, dass Carlys Mutter, die damals sehr gelitten hatte, sich das Leben nahm. Die 12-jährige Carly hatte daraufhin beschlossen, Rache an den Familien derer zu üben, die ihrer Mutter Leid zugefügt hatten. So wurde uns klar, was das Motiv dahinter war. Plötzlich hörten wir Schritte und Mark tauchte auf, was uns große Erleichterung verschaffte, auch wenn er schwer verletzt war. Sobald es uns möglich war, riefen wir die Polizei. Während wir versuchten zu entkommen, tauchte erneut der Mann mit der Rabenmaske auf, doch wir rannten so schnell, dass er keine Chance hatte, einen von uns zu fangen. Als wir zu unseren Autos rannten, hörten wir bereits Sirenen. Die Polizei traf innerhalb von Minuten ein und als wir das Gebäude betraten, erklangen Schüsse. Glücklicherweise gelang es ihnen, Garmin und Carly, die Strippenzieher, hinter all dem festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit der Rabenmaske niemand anderes war als Garmin, Carlys Vater. Beide wurden wegen Helenas Mord verurteilt. Paula und ich werden die Schrecken jener Nacht niemals vergessen. Ich reise nicht oft in Urlaubsdestinationen oder übernachte in Hotels, aber letztes Jahr ereignete sich bei mir zu Hause ein Drama, das mich zwang, mehrere Tage wegzufahren. Ich musste kurzfristig ein Hotel in der Nähe finden und dort bleiben, bis ich alles regeln konnte. Offensichtlich war ich mit der Situation alles andere als zufrieden, doch es gab nicht viele Alternativen, weshalb ich nach dem günstigsten Hotel in der Umgebung suchte, in der Hoffnung, etwas Geld zu sparen. So stieß ich auf dieses Hotel, das etwa 25 Minuten entfernt lag und wesentlich billiger war als andere. Nahegelegen war, wie ich annahm, der niedrige Preis darauf zurückzuführen, dass es sich in einem eher gefährlichen Teil der Stadt befand. Doch die finanzielle Lage überzeugte mich, dass es zumindest vorübergehend die beste Option war. Schon von außen sah der Ort ziemlich ekelhaft aus. Überall lagen Müllreste herum und das Gebäude wirkte, als hätte es vor längst besseren Zeiten seine besten Tage gehabt. Die Online-Fotos hatten bescheidene, aber gut gepflegte Zimmer gezeigt, die einigermaßen sauber waren, sowie eine mittelmäßige, aber akzeptable Lobby. Daher war ich ein wenig überrascht von dem, was mich erwartete. Sobald ich ankam, packte ich meinen Koffer und betrat das Hotel. Ich war erleichtert zu sehen, dass die Lobby zwar klein, aber zumindest sauber und ordentlich war. Also ging ich zum Empfang, um einzuchecken. Doch dort war niemand anzutreffen. Nachdem ich eine Minute gewartet hatte und niemand erschien, begann ich mich umzusehen und stellte fest, dass der Ort verlassen schien. Keine Seele war in Sicht. Ich wollte nicht zu viel hineininterpretieren. Schließlich war es ein günstiges Hotel in einer weniger sicheren Gegend und es war erst 16 Uhr. Da dachte ich, dass die Gäste entweder unterwegs oder in ihren Zimmern waren. Nach einigen Minuten, in denen sich niemand zeigte, beschloss ich, den Ort etwas genauer zu erkunden. Ich ging den Flur entlang, der zu den Zimmern führte, und am Ende entdeckte ich einen Mann, der direkt vor einer Tür stand. Nachdem ich ihn eine Weile beobachtet hatte, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Es war verstörend zu sehen, dass er sich überhaupt nicht bewegte. Nachdem ich kurz hingeschaut hatte, kehrte ich zum Empfang zurück. Und gerade als ich erneut läuten wollte, tauchte plötzlich ein Mann von hinten auf. Ich war überrascht, denn er schien wie aus dem Nichts zu kommen und sah ehrlich gesagt aus wie ein Gespenst. Der Mann hatte fast kein Leben in seinen Augen. Einer dieser Menschen, deren leerer, stumpfer Blick sie wie wandelnde Tote erscheinen ließ. Er fragte nach meinem Namen, überreichte mir daraufhin den Zimmerschlüssel und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Ich sah auf die Schlüsselkarte. Die Zimmernummer war 16 und da es eine niedrige Nummer war, wusste ich, dass sich das Zimmer im Erdgeschoss befand. Als ich mein Zimmer betrat, fiel mir auf, dass der Flur noch düsterer wirkte. Der verblasste bordeauxrote Teppich und das flackernde, matte Licht trugen nichts zur Verbesserung der bedrückenden Atmosphäre bei. Für einen Moment dachte ich, es wäre die perfekte Kulisse für einen Horror- oder Kriminalfilm und ich musste ein wenig darüber lachen. Aber was konnte man für diesen Preis erwarten? Auf dem Weg zu meinem Zimmer fiel mir auf, dass am Ende des Ganges derselbe Mann stand, den ich zuvor gesehen hatte. Ich konnte nicht sagen, ob er direkt vor meiner Tür stand oder nicht, doch das Gefühl, beobachtet zu werden, war unheimlich. Obwohl ich nicht oft in Hotels übernachtet hatte, erinnerte ich mich an das unangenehme Gefühl dünner Wände, durch die man alles mitbekam. Doch in diesem Fall war es das Gegenteil. Während ich ging, hörte ich absolut nichts. Keine Fernseher, keine Gespräche. Kein typisches Geräusch von Gästen. Nur eine gespenstische Stille, die mir buchstäblich die Haare zu Berge stehen ließ. Schließlich erreichte ich meine Tür, scannte mit ein wenig Nervosität die Schlüsselkarte und trat ein. Das Zimmer war klein und eindeutig alt, aber in einem akzeptablen Zustand. Immerhin war es genau das, was ich brauchte. Ein anständiger Ort zum Schlafen und für meine Erledigungen, solange es sauber war und Wasser vorhanden war. Der Rest war nebensächlich. Ich warf einen Blick ins Badezimmer. Es war klein mit einer Dusche für eine Person, einer Toilette und einem Waschbecken, das Wesentliche aber sauber. Also schloss ich die Tür und ließ mich auf das Sofa fallen, um etwas im Fernsehen zu schauen. Ehrlich gesagt überraschte es mich nicht, dass der Fernseher nicht funktionierte. So blieb mir nur mein Handy, um mich abzulenken. Nach etwa einer Stunde, in der ich versuchte, mich zu beschäftigen, hörte ich plötzlich ein Klopfen an der Tür, so heftig wie ein Hammerschlag. Die Tür hatte keinen Türspion, also ging ich langsam hinüber, schloss vorsorglich die Sicherheitssperre und öffnete ein wenig die Tür, während mich eine merkwürdige Mischung aus Neugier und Furcht ergriff. Vor meiner Tür stand der Mann, den ich zuvor gesehen hatte, nur wenige Zentimeter entfernt im Flur. Unsere Blicke trafen sich, als ich die Tür öffnete, und das machte mich sichtlich nervös. »Hallo, brauchst du etwas?«, fragte ich ihn, doch er antwortete nicht, sondern stand einfach da, leicht orientierungslos. Also fügte ich hinzu, »Hey, was willst du, mein Freund?« Der Mann wirkte sichtlich nervös und erklärte, dass er schon einmal in meinem Zimmer gewesen sei und etwas Wichtiges in einer der Schubladen vergessen habe. Ich sagte, dass es kein Problem sei, ich könne es schnell holen, und begann die Tür zu schließen. Aber gerade in dem Moment drückte er die Tür heftig zu, sodass sie gegen die Sicherheitssperre prallte. Das überraschte mich und versetzte mich sofort in Alarmbereitschaft. Mein Herz schlug in wilden Stößen, denn etwas an seinem Verhalten ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. »Es ist in der obersten Schublade der Kommode«, murmelte er, während er einen Schritt zurücktrat. Ich drehte mich um, ging zur Kommode und öffnete die Schublade, um nachzusehen, was er meinte. Und zu meiner Überraschung fand ich eine kleine Schachtel, auf die Klebeband geklebt war. Ich hob sie auf und bemerkte, dass sie leer war, kaum ein Gewicht hatte. Ich ging zurück zur Tür, öffnete sie ein wenig mehr und zeigte ihm die Schachtel. »Ist das, wonach du gesucht hast?«, fragte ich. Er nickte und streckte seine Hand aus, also schob ich die Schachtel in seine Richtung. Doch sie passte nicht, sie war etwas zu groß für die Öffnung. Ich versuchte es aus allen möglichen Winkeln und sah dabei ziemlich albern aus, aber die Schachtel ließ sich einfach nicht einführen und der Mann wirkte zunehmend ungeduldiger. Obwohl ich diesem Ort überhaupt nicht traute, ein Teil von mir war überzeugt, dass ich tatsächlich etwas vergessen hatte, dachte ich, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wäre, die Tür noch einmal zu öffnen. Als ich die Sperre verstellt hatte, stürzte der Mann plötzlich zur Tür, drückte sie so heftig zu, dass ich zu Fall kam. Unmittelbar hielt er mir eine Waffe an die Stirn und brüllte, ich solle zurück ins Zimmer gehen und mich an die Wand lehnen. Ich konnte kaum glauben, wie laut er schrie. Es war, als wolle er das ganze Gebäude erzittern lassen. Der Mann nahm meinen Koffer an sich, während ich wie gelähmt dastehen konnte, und als er sich anschickte zu gehen, kam er noch einmal auf mich zu, hielt die Waffe ganz nah an mein Gesicht und starrte mich an. Die Wut in seinem Blick ließ mich erstarren. Ich zitterte vor Angst und war mir sicher, dass ich gleich an den Händen dieses Mannes sterben würde. Dabei verfluchte ich mich innerlich, weil ich nicht ein bisschen mehr für ein Hotel in einer besseren Lage bezahlt hatte. Doch anstatt zu schießen, trat der Mann nach einigen Sekunden zurück und rannte mit meinem Gepäck davon. Ich stand unter Schock da, starrte minutenlang auf den Boden, was sich für mich wie Stunden anfühlte. Alles ging so schnell, es war wie ein Albtraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, verließ ich mein Zimmer und ging direkt zur Rezeption. Doch der Mann dort sah mich an mit einer unheimlichen Gelassenheit, als hätte er gar nichts gehört, und sonst war niemand im Haus. Ich würde liebend gerne sagen, dass ich ihn konfrontiert und mich über das Erlebte beschwert hätte, aber nein, ich tat nichts. Ich stand nur da verlegen und verwirrt. Der Mann schaute mich an, als gehörte ich nicht dorthin, und seine Augen spiegelten eindeutig, dass er wusste, was passiert war, als ob es ihm völlig egal wäre oder als hätte er keinerlei Verantwortung für die Sicherheit der Gäste. Für einen Moment dachte ich, dass es vielleicht normal sei, dass jeder auf sich allein gestellt sei. Die Hotelkasse erwies sich als leer, und was passiert war, schien einfach ein typischer Raubüberfall auf arglose Gäste wie mich zu sein. Was mir aber nicht aus dem Kopf ging, waren die Augen des Mannes voll Zorn und mit der Waffe bereit zu schießen. Ich weiß nicht, warum er es nicht getan hat. Vielleicht dachte er, dass niemand kommen würde, wenn es nur ein Raubüberfall war. Dieser Gedanke ließ mich nicht los, und während ich über alles nachdachte, schwor ich mir, niemals wieder in einem billigen Hotel in einer gefährlichen Gegend zu übernachten. Es war definitiv das letzte Mal. Dies ist die Geschichte von etwas Entsetzlichem, das einer sehr engen Freundin von mir während unseres Urlaubs vor einiger Zeit passiert ist. Sie und ich beschlossen, in einem Hostel zu übernachten, und nun verlief alles ganz anders, als wir es erwartet hatten. Aus Gründen der Privatsphäre habe ich unsere Namen geändert, aber das Erlebnis war real. Ich hatte immer gehört, dass ein Aufenthalt in einem Hostel etwas chaotisch sein kann, doch nichts bereitete mich auf den Wahnsinn vor, den ich in der Stadt Tangua erlebte, berühmt für ihre uralten Höhlen und ihre Abgeschiedenheit. Es schien der ideale Ort zu sein, um ein wenig abzuschalten. So checkte ich in der Driftwood Lodge ein, die ein unglaubliches Angebot hatte. Wenn man 3 Nächte blieb, war die 4. kostenlos. Wer könnte da widerstehen? Ich nahm den Nachtzug in die Stadt, während meine Freundin Claire sich entschied, mit dem Bus anzureisen. Das bedeutete, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten ankamen und deshalb separate Zimmer zugewiesen bekamen. Das Schlafsaalzimmer, in dem ich unterkam, war klein, mit lauten Etagenbetten und einer halb defekten Glühbirne, die flackernd von der Decke hing. Anscheinend genau das, was ich erwartet hatte. 3 zufällige Typen, die in ihrer eigenen Welt lebten, so dass es mir egal war. Claire hatte hingegen kein Glück. In der ersten Nacht trafen wir uns in der Gemeinschaftszone des Hostels zu einem Getränk und ich bemerkte, wie meine Freundin unruhig wurde, ständig hin und her ging und immer wieder zurückblickte. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, doch sie zögerte, bevor sie sagte, dass es nichts Ernstes sei, nur dass ihre Mitbewohner ein wenig seltsam wirkten. Natürlich fragte ich sie, was genau sie mit seltsam meinte, und nach ein wenig Drängen erzählte sie mir, dass die Jungs getrunken hatten und sich merkwürdig benahmen. Als wir zu unseren Zimmern zurückgingen, fiel mir auf, dass sich ihr Gesichtsausdruck immer düsterer veränderte, als ob sie etwas fürchtete. Aber sie sagte nichts weiter. Am nächsten Morgen erschien Claire nicht zum Frühstück, und nachdem ich über eine Stunde gewartet hatte, beschloss ich, zu ihrem Zimmer zu gehen, um nach ihr zu sehen. Als sie die Tür öffnete, war ihr Gesicht blass und ihre Augen waren gerötet. Ich fragte sie, was geschehen sei, doch in ihrer großen Nervosität brachte sie nur murmelnd hervor, dass einer der Jungs in ihr Bett gekommen sei. Er wollte mich nur umarmen, stotterte sie, aber es war unheimlich. Ich versuchte, sie zu überzeugen, dass wir den Vorfall dem Hostelpersonal melden sollten, doch Claire war zögerlich. »Mir geht es gut, ich will es einfach vergessen«, sagte sie. Dennoch war etwas an ihrem Ausdruck, das mir kein gutes Gefühl gab, als hätte sie noch mehr zu erzählen, aber nicht den Mut, es zu Ende zu führen. An diesem Abend entschied sie, dass sie nicht zulassen würde, dass das Geschehene ihre Reise ruinierte. Wir schlossen uns einer Gruppe an, die in eine örtliche Bar ging, in der Hoffnung, dass Musik und Bier uns von der Anspannung ablenken würden. Aber selbst inmitten des Gelächters und der lauten Geräusche konnte Claire nicht anders, als immer wieder nervös zurückzublicken, als würde sie auf das Eintreffen von jemandem warten. Dieses Verhalten beunruhigte mich zutiefst, denn ich dachte, dass noch etwas passiert sein musste, von dem sie mir nicht alles erzählt hatte. Wir kehrten spät ins Hostel zurück und die kühle Nachtluft half ein wenig, unseren Kopf frei zu bekommen. Als Claire vorschlug, das Zimmer zu wechseln, um sich sicherer zu fühlen, standen wir vor ihrer neuen Tür. Doch sie zögerte, sie zu öffnen und bat mich, »Bleib bitte noch eine Weile, bis ich einschlafe.« Ich stimmte zu und setzte mich in einen Sessel, während sie ins Bett kletterte. Es war nur wir beide in dem Zimmer, doch die Atmosphäre war drückend. Während ich versuchte, sie zu begleiten, merkte ich, dass ihre Angst nicht nachließ. Sie rang mit dem Einschlafen, und ich lag unruhig da, überzeugt davon, dass das, was in jener Nacht mit diesem Fremden geschehen war, weit über das hinausging, was sie mir zu sagen wagte. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass die Tür fest verschlossen war, versuchte ich, mich zu beruhigen, doch der nächste Morgen brachte keine Besserung. Wieder erschien Claire nicht zum Frühstück. Als ich bei ihrer Zimmertür anklopfte, stellte ich fest, dass sie nur einen Spalt offen stand. Mit klopfendem Herzen rief ich ihren Namen, und mein Magen verkrampfte sich, als ich ihr Zimmer betrat. Das Bett war leer, die Bettlaken zerzaust und feucht, als hätte sie stark geschwitzt, und ihre Sachen lagen wild verstreut auf dem Boden, aber von ihr fehlte jede Spur. Ich dachte kurz daran, dass sie vielleicht früh zu einem Spaziergang aufgebrochen sei, doch etwas in der Luft ließ mich ahnen, dass etwas sehr falsch war. Die Atmosphäre war schwer, fast drückend und gefiel mir überhaupt nicht. Ich suchte jemanden vom Personal, um zu fragen, ob sie Claire gesehen hätten, und traf schließlich auf einen jungen Mann, dessen Augen von harten, dunklen Augenringen zeugten. Als ich ihn fragte, ob er Claire gesehen hätte, runzelte er die Stirn und führte mich zu den Sicherheitskameras. Die Aufnahmen waren von schlechter Qualität, zeigten jedoch, wie Claire am Vorabend ihr Zimmer betrat. Ich beobachtete sie genau, doch sonst war niemand im Flur zu sehen, zumindest bis in die frühen Morgenstunden. Es war merkwürdig, aber als ich kurz davor war, aufzugeben, begann der Bildschirm sich mit statischem Rauschen zu füllen. Meine Nerven spannten sich an, denn mir wurde klar, dass dies zu bequem war, um ein Zufall zu sein. Frustriert bestand ich darauf, dass etwas nicht stimmte, und wandte mich an den Manager. Doch in dem Moment stand einer der Jungs in seinem Zimmer und er behauptete, dass solche Dinge manchmal vorkämen, dass Claire vielleicht nur Luft geholt hätte, wie er es ausdrückte. Diese Aussage ließ mich vor Wut kochen. Er wird weder ohne sein Telefon noch ohne seine Brieftasche gehen, rief ich beinahe, während ich ungeduldig wurde. Der Manager zögerte, nahm mich aber schließlich mit in einen abgelegenen Raum weit weg von der Lodge. Dort traf ich auf einen sehr zwielichtig aussehenden Mann mit einem blauen Fleck an der Wange. Der Manager verließ uns ohne ein weiteres Wort und schloss die Tür hinter sich. Als der Mann mich erblickte, richtete er mir einen durchdringenden Blick zu und fragte mit rauer, unfreundlicher Stimme: »Was willst du?« Ich drehte mich so tun, als wollte ich zurückgehen, doch als ich zur Tür schritt, packte er meinen Arm so fest, dass ich fast zu Boden fiel. Mein ganzer Körper spannte sich vor Angst an, als er mich gegen die Wand drückte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und die Angst überkam mich. Also setzte ich die einzige Technik ein, die mir in den Sinn kam. Einen heftigen Tritt in die Hoden. Dadurch lockerte sich sein Griff und ohne zu zögern, rannte ich zur Tür, öffnete sie und stürmte den Flur entlang. In diesem Moment dachte ich nur an Claire. Ich rannte aus dem Hostel und suchte stundenlang überall nach meiner Freundin, bis ich sie schließlich auf einer Bank auf einem belebten Platz fand. Als ich sie sah, war ihr Gesicht blass und ihre Augen starrten vor Angst. Sie umarmte mich und es bedurfte keiner Worte. Wir rannten gemeinsam zur nächstgelegenen Polizeistation, ihre Beine zitterten, während sie erzählte, was passiert war. Claire berichtete, dass der Mann sie nicht nur vergewaltigt, sondern es mehrfach getan hatte. Und in der Nacht, in der sie verschwunden war, hatte er sogar versucht, sie zu erwürgen. Deshalb war sie geflohen, hatte ihre Sachen zurückgelassen und sich schließlich auf dem Platz unter die Menschen gemischt in der Hoffnung, dass ich sie finden würde. Nachdem Claire alles erzählt hatte, schienen die Beamten überhaupt nicht interessiert. Einer von ihnen meinte sogar schlicht, man sollte vorsichtiger sein, wenn man allein reist. So etwas passiert halt. Dieser Kommentar ließ mein Blut kochen. Es war offensichtlich, dass sie nichts unternehmen würden, um uns zu helfen. Meine Gedanken waren in einem Strudel und das Gefühl der Hilflosigkeit überwältigte mich. Letztlich eskortierte uns ein Beamter zurück zum Hostel, damit wir unsere Sachen abholen konnten, machte jedoch keinen Versuch, jemanden festzunehmen. Wir kehrten niedergeschlagen zur Station zurück. Es gab für uns keine Gerechtigkeit. Also kauften wir Tickets für den ersten Zug aus Tangua und ließen den Horror der letzten Tage hinter uns. Die Rückreise war ein verschwommener Dämmerzustand. Zwischen uns herrschte eine drückende Stille, und wir wechselten kaum ein Wort, jeder in seinen eigenen Gedanken gefangen, traumatisiert von dem, was wir erlebt hatten. Dieses Erlebnis hinterließ bei uns beide eine tiefe Narbe. Was als entspannter und fröhlicher Trip mit Freunden begonnen hatte, verwandelte sich in einen Albtraum voller Schmerz und Angst. Wir lernten auf die harte Tour, dass die Welt nicht so sicher ist, wie wir es gerne glauben würden, und dass oft gerade diejenigen, die einen beschützen sollten, einen am meisten im Stich lassen. Mein Name ist Lukas, ich bin 42 Jahre alt und in letzter Zeit arbeite ich als Sicherheitskraft in einem Fitnessstudio, das sich neben einem bekannten Hotel in der Stadt befindet. Ich wurde eingestellt, um nachts über den Ort zu wachen, sicherzustellen, dass nichts Merkwürdiges geschieht und dass niemand in das Fitnessstudio eindringt. Es ist nur tagsüber geöffnet. In der Stadt, in der es liegt, herrschte eine Welle brutaler Verbrechen. Es gab sogar grausame Morde, sowohl auf den Straßen als auch in den Häusern der Menschen. Deshalb entschieden die Besitzer des Fitnessstudios, dass sie jemanden wie mich brauchten, um ihren guten Ruf zu bewahren und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Besitzer waren Menschen, die nicht an moderne Technologie glaubten. Sie wollten echte Menschen aus Fleisch und Blut statt Überwachungskameras und Ähnlichem. So stand ich also da bereit, als Sicherheitsmann etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Um die Arbeit erträglicher zu machen, waren auch zwei Freunde von mir dabei. Mike, 33 Jahre alt, und Clara, 28 Jahre alt. Die erste Woche verging ruhig. Es war ein Montag, kurz nach Ernstuhr morgens, und wir drei befanden uns im Fitnessstudio. Nachdem wir noch einmal jede Ecke überprüft hatten, beschlossen wir, einfach zu sitzen und darauf zu warten, dass etwas geschah, während wir Karten spielten. Mike sagte, das ist ein Kinderspiel. Welcher Verbrecher kommt um diese Uhrzeit in ein leeres Fitnessstudio? Die sind verrückt, einen Sicherheitsmann hier zu haben. Ich erwiderte, ja, aber die Verbrechen in der Stadt nehmen sowohl in Häufigkeit als auch in Brutalität zu. Ein Freund bei der Polizei hat mir erzählt, dass es Details gibt, über die nicht gesprochen wird. Manche Leichen erscheinen verstümmelt, als hätte der Mörder Teile als Trophäen mitgenommen. Derselbe Freund meinte, man wisse nicht genau, ob es sich um einen sehr listigen und brutalen Serienmörder handelte oder um eine kriminelle Organisation, die im Verborgenen agiert. Clara mit besorgtem Gesichtsausdruck fügte hinzu, dass es zu viele verrückte Menschen gäbe und deshalb Vorsicht geboten sei. Meine Kollegen und ich waren schon seit Jahren in diesem Geschäft und ich dachte, dass mich nichts mehr überraschen könnte. Jedenfalls muss ich mal auf die Toilette, sagte ich, worauf Clara uns scherzhaft aufforderte, geh und mach, was du machen musst. Etwa 20 Minuten vergingen und Clara war immer noch in der Toilette. Seltsam, dass sie so lange braucht, sagte ich besorgt zu Mike. Manchmal braucht man eben etwas mehr Zeit, weißt du? Antwortete er, entschied sich aber schließlich nachzusehen, während ich die Karten für die nächste Runde ordnete. Etwa 20 Sekunden später hörte ich plötzlich Mike schreien, »Lukas, komm schnell, das ist verrückt!« Mike klang verzweifelt, also rannte ich so schnell ich konnte. Als ich ankam, musste ich mich an der Wand festhalten, um nicht umzufallen. Da hing Claras Leiche, nicht in der Toilette, sondern direkt draußen von der Decke herab. Ihre Kehle war durchgeschnitten und Blut tropfte zu Boden, als wäre es irgendein ritueller Akt. Wer zum Teufel würde so etwas tun? Was für ein Monster nimmt sich die Zeit dazu, so etwas zu machen? Murmelte ich, während ich nach dem suchte, was ihren Körper hielt. Es war wie eine seltsame Substanz, wie Klebstoff, der jedoch meine Haut verbrannte, sobald ich ihn berührte. Ich konnte ihn nicht lange festhalten, ohne mich zu verletzen. Mike, sieh dir das an, rief ich, doch er war wie versteinert, sein Blick verloren in der schrecklichen Szene. Die Spannung war unerträglich, während in meinen Adern Wut und Entsetzen pulsierten. Wir mussten unbedingt von hier weg, doch es war unmöglich, Clara so einfach zurückzulassen. Der Gedanke, dass der Mörder jederzeit zurückkehren könnte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Während wir versuchten, einen Plan zu schmieden, hörte ich in der Ferne Schritte. Dann blickte ich zu Mike, doch er war nicht mehr an meiner Seite. »Wo ist er hin?« fragte ich mich ängstlich. Plötzlich überkam mich dieses schreckliche Gefühl, dass wir gefangen waren und das Schlimmste gerade erst begann. Ich versuchte, Mike anzurufen, doch die Leitung war tot. Er war schon immer ein unberechenbarer Typ, zum Guten wie zum Schlechten. Und nun, da Clara tot war, befürchtete ich, er suche allein nach dem Mörder. Falls das so wäre, wäre das eine ziemlich dumme Idee. Ich bewegte mich vorsichtig. Ich galt als der pragmatischste von uns dreien und hatte in schwierigen Situationen mehr Erfahrung. Ich wollte Mike nicht anrufen, denn jeder Laut könnte unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Also blieb mir nur zuzuhören. Aber alles war still. Plötzlich hörte ich ein Geräusch am Ende des Flurs. Es kam aus einem kleinen Raum, in dem alte Maschinen und defekte Geräte gelagert wurden. Mit klopfendem Herzen näherte ich mich und sah, dass die Tür geschlossen war. Doch es klang, als würde dort jemand etwas mit einem Hammer bearbeiten. Als ich schließlich die Tür öffnete, erstarrte ich. »Was zum Teufel?« murmelte ich, als ich eine Gestalt vor mir sah. Es war wie ein gewöhnlicher Mensch, jedoch unmöglich zu deuten, umhüllt von einem dichten Schatten, der das Licht zu verschlingen schien, und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich die kalte Bosheit spürte, die von ihm ausging. Dort, er war dabei, Mike zu häuten. Seine mit messerscharfen Händen zerrissen den Körper meines Freundes in Stücke. Ich konnte nicht einfach zusehen. Ohne nachzudenken, feuerte ich meine Waffe auf die Gestalt. Kugeln flogen, und ich verspürte eine Art Erleichterung, als ich sah, wie das Wesen unter dem Einschlag erbebte. Eine 9mm Pistole kann aus nächster Nähe erheblichen Schaden anrichten. In diesem Moment stieß das Geschöpf einen entsetzlichen Schrei aus, eine Mischung aus Schmerz und Wut, der den ganzen Raum erfüllte. Plötzlich drehte sich die Kreatur auf mich um und mitten in der Panik begann ich erneut zu schießen. Doch mein Revolver war leer. Fast bekam ich einen Herzinfarkt, als ich sah, wie es sich auf mich zubewegte. Ich durfte es aber nicht erwischen lassen, Also schlug ich das Ding mit meiner Waffe so gut ich konnte, in dem Versuch, auf das Gesicht zu zielen, sofern es denn eines hatte. Ich dachte, ich würde die Oberhand gewinnen, als ob ich es in die Enge treiben könnte. Doch dann passierte etwas Seltsames. Der Schatten murmelte etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand, und plötzlich erschien direkt vor ihm ein schwarzer Wirbel. Der Schatten trat durch den Wirbel, als wäre es ein Portal, und im Bruchteil einer Sekunde schloss sich das Loch, wobei diese Abscheulichkeit verschlungen wurde. In diesem Moment wurde mir alles klar. Wir hatten es mit etwas zu tun, das in einer dunklen Dimension hauste, einer Entität, die schon seit Anbeginn der Zeit existierte. Wahrscheinlich haben im Laufe der Geschichte Kulturen aus aller Welt von diesen Schatten berichtet und sie 1000 verschiedene Namen genannt. Man nennt sie böse Parasiten, die manchmal in unsere Ebene eindringen und nehmen, was sie wollen. Wie oft geschieht das? Haben sie noch finstere Pläne? Oder sind sie unter uns, getarnt als normale Menschen? Diese Fragen quälten mich, doch ich fand darauf keine Antworten. Schließlich rief ich die Polizei. Zu meiner Überraschung war noch ein Telefonempfang da, als hätte die Energie jener Kreatur den Satellitensignal nicht ganz blockiert. Ich konnte mich endlich mit der Polizeidienststelle verbinden und ihnen alles erzählen, was geschehen war. Wenige Minuten später trafen sie am Tatort ein. Während eine Gruppe von Forensikern sich um die Bergung der Leichen und die Sicherung des Tatorts kümmerte, wurde ich in die Wache gebracht, um eine Aussage zu machen. Zu meiner Überraschung waren die Beamten sehr interessiert daran, alle Details über den Schatten und den Wirbel zu erfahren. Ich erklärte ihnen alles von Anfang bis Ende. Während meiner Aussage waren sie freundlich und aufmerksam, doch dann schauten sie einander an, auf eine Weise, die ich nicht deuten konnte, und was sie mir danach sagten, jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. Du solltest dir jetzt einen Anwalt besorgen. Ich sitze in Haft, angeklagt wegen des Mordes an meinen Freunden, und warte auf den Prozess. Ein Anwalt hat mir gesagt, die Aussichten seien nicht sehr ermutigend, da meine Fingerabdrücke überall zu finden sind und laut Aufnahmen der Sicherheitskameras niemand außer mir und meinen beiden Begleitern an diesem Ort in jener Nacht gewesen sei. Ich war zu naiv zu glauben, dass die Polizei meinen Worten Glauben schenken würde, doch glaubt mir, es war alles real. Was ich euch gerade erzählt habe, entspricht exakt den Ereignissen jener Nacht, auch wenn niemand mir glaubt und mich alle für einen verrückten und brutalen Mörder halten. Falls ich schuldig gesprochen werde, könnte ich sogar mit der Todesstrafe rechnen. Und das alles nur, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Ich weiß, dass die meisten Menschen skeptisch sind, aber ihr solltet wissen, dass es in dieser Welt viele Dinge gibt, die wir weder verstehen noch erklären können. Unglücklicherweise kam ich in jener Nacht dem dunkelsten Abgrund des Unbekannten gegenüber –